Herzlich willkommen zu Folge 29 von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden und so wie in allen bisherigen Folgen mit Ruth
und Florian.
Wunderbar, wir sind wieder da nach der Geburtstagsfolge und nach der Folge danach sind wir jetzt wieder auf Betriebstemperatur und nehmen eine neue Folge auf. Und bevor es weitergeht, es ist eine besondere Folge, ihr werdet gleich hören, warum es eine besondere Folge ist, müssen wir doch ein Ding klären. Ruth, wie läuft's mit der Bewerbung zur Astronautin?
Ja, alles abgeschickt. Alles. Und zwar souveränst, einen Tag vor der Deadline.
Wunderbar.
Das müsst ihr euch mal geben, das ist mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben passiert.
Ja, ne. Das ist ein guter Anfänger, aber
ich war ganz überrascht. Ich war einfach fertig. Ich meine, es war nicht so viel Aufwand, ne? Es war nur ein Lebenslauf und ein einseitiges Motivationsschreiben.
Ja, aber Hauptsache abgeschickt. Ja. Das dauert. Jetzt müssen wir warten, bis was zurückkommt.
Genau. Also ich habe sofort dann ein E-Mail, also nein, sofort nicht, aber ein paar Tage danach eigentlich, ein E-Mail bekommen von Astronaut Recruitment. Es war super, wenn man E-Mails von der ESA bekommt, wo Astronaut Recruitment als Subject draufsteht, dass sie meine Bewerbung dankend erhalten haben.
Und also alles auf Plan und genau. Wir halten euch auf dem Laufenden, was weiter passiert mit Ruths Weg ins Universum.
Und hoffentlich passiert weiter was. Also wenn ich nicht mal in die Testrunde komme, dann wäre es ein bisschen peinlich, aber schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, ich habe gesagt, das ist eine besondere Folge und sie ist insofern besonders, weil wir nicht allein sind. Ja, wir sind nicht allein im Universum.
Lass mich raten, Aliens?
Nein, keine Aliens, aber wir haben das erste Mal in der Geschichte des Universums, haben wir einen Gast und dieser Gast ist Kai. Hallo Kai.
Hallo Florian, hallo Ruth.
Und Kai ist nicht einfach nur irgendein Kai. Kai ist ein Historiker, der sich mit einem extrem faszinierenden astronomischen Thema sehr ausführlich beschäftigt hat, weswegen wir das zum Anlass genommen haben, mal darüber zu reden. Kai, du bist Historiker, habe ich schon gesagt. Was für eine Art Historiker bist du?
Gute Frage. Das ist wie immer das Problem mit den Schubladen. Eigentlich bin ich Neuzeithistoriker, bin aber auch jetzt studiert, habe ich auch Literaturwissenschaften, war da lange im Journalismus unterwegs und insofern, du merkst, ich kann mich dort nicht ganz genau festnageln lassen.
Das sind immer die besten Jobs, wenn man nicht mit einem Wort sagen kann, was man macht, dann hat man auf jeden Fall einen interessanten Job.
War natürlich ein relativ schwieriger Einstieg für mich, da ich sowieso das vielleicht vorneweg mich nochmal bedanken möchte für die Einladung. Und ich bin natürlich auch ganz aufgeregt, weil das ist mein erster Podcast, an dem ich teilnehme, also insofern mal gucken, wie es weitergeht.
Ist alles in Ordnung. Ich war auch sehr nervös bei meinem ersten Podcast, aber.
Ja, und dann bin ich der erste Gast überhaupt hier. Also, ja. Leute, das hättet ihr mir vorher sagen sollen.
Ach,
ja, das ist, du bist no der, pressure.
Du bist der perfekte Gast, ja, weil du hast schon, du bist nicht nur Historiker, ja, du hast auch Bücher geschrieben und über die reden wir heute. Vor allem über zwei Bücher, aber auch über die anderen. Und die zwei Bücher, die uns aus astronomischer Sicht interessieren, die handeln von der Himmelsscheibe von Nebra. Und ich weiß nicht, wer in der Hörerschaft die Himmelsscheibe von Nebra kennt. Werde ich auch nicht rauskriegen, weil die können uns nichts sagen. Ich kenne sie, du kennst die, Kai, was sind jetzt keine Bücher darüber geschrieben. Ruth, hast du schon von der Himmelsscheibe von Nebra gehört?
Ja, natürlich.
Wunderbar. Hast du schon gesehen?
Also ich glaube, live meinst du? Also ja. Bilder habe ich davon natürlich gesehen, aber in echt? So richtig live habe ich sie nicht gesehen, nein.
Dann, bevor wir dazu kommen, warum Kai uns was über die Himmelsscheibe von Nebra erzählen kann, erzählt uns vielleicht Kai, wenn das nett ist, kurz, kann man kurz zusammenfassen, was die Himmelsscheibe von Nebra ist, so in ein paar Sätzen? Oder ist das schon zu viel verlangt für so ein außergewöhnliches Ding?
Nein, natürlich nicht. Also die Himmelsscheibe von Nebra ist, also so der offizielle Titel ist, dass man sagt, sie ist die älteste konkrete Darstellung des Himmels weltweit, die wir bisher gefunden haben. Sie ist 3800 Jahre alt, vor 3600 Jahren in der Erde deponiert worden, stammt also aus der frühen Bronzezeit. Sie zeigt einen Blick in den Nachthimmel vermutlich auf total realistische Weise, weil sonst astronomische Abbildungen aus der Antike oder aus der Frühzeit sind ja eigentlich alle mythologischer Natur. Die Himmelsscheibe von Nebra ist aufgenommen worden ins UNESCO-Welterbe-Programm und ist ja mittlerweile auch in der Popkultur angelangt, weil Jan Böhmermann hat ja vor 2, 3 Wochen fest und flauschig die Himmelscheibe gedisst und gemeint, also das würde ihm langsam auf den Geist gehen, was da für ein Brimborium um die Himmelscheibe gemacht würde, weil so aufregend könnte es ja gar nicht gewesen sein, sonst hätten die Steinzeitler die Himmelscheibe doch gar nicht in der Erde vergraben.
Ich muss zugeben, ich höre den Fest und Flauschig Podcast, ich kenne ihn natürlich, aber ich höre ihn eigentlich nicht. Ich muss jetzt mal nachhören. Ich meine, wir sind zu klein, um Jan Böhmermann hier irgendwie was zurückzugeben, aber
na, Moment mal.
Naja, ja, deshalb, also wir haben ihm natürlich sofort unser Buch schicken lassen. Dann haben wir übers Museum, zu dem Wir kommen wir auch gleich, noch sofort reagieren lassen, dass die Himmelscheibe natürlich arg getroffen war über diese Sache, dass sie jetzt auch plötzlich viel älter gemacht wurde, als sie ist. Also Steinzeit, nein, sie ist Bronzezeit, also nochmal mindestens 2000 Jahre jünger. Und Jan Böhmermann hat sich dann tatsächlich im nächsten Podcast entschuldigt und auch die Einladung angenommen. Und er kommt jetzt auch nach Halle, wo ja jetzt gerade eine große Ausstellung um die Himmelscheibe und den ganzen Kosmos um sie herum stattfindet und will die Himmelscheibenausstellung besuchen.
Das ist doch, gut, dann bin ich schon wieder nicht mehr böse auf ihn. Aber vielleicht, ja, du kannst ja, wenn du dann auch dort bist, du triffst, dann bewirb gleich mal hier, dass du hier in dem Podcast warst und damit wir ein bisschen was von Böhmermanns Ruhm abkriegen hier im Universum. Aber ja, also du hast schon erwähnt, es gibt das Buch Neues und der Ausstellung und jede Menge Sachen um die Himmelscheibe, weil sie, und das kann ich bestätigen, ich bin zwar kein Archäologe und auch kein Wissenschaftshistoriker, aber die Himmelscheibe hat jedes Brimborium verdient, das man um sie anstellen kann. Ja, das ist wirklich ein absolut einzigartig faszinierendes Objekt. Aber wir müssen noch kurz erklären für die Hörerschaft, warum du, der du dich anfangs als Neuzeithistoriker vorgestellt hast, warum du hier gleich 2 Bücher geschrieben hast über die Himmelscheibe von Nebra, die ja tatsächlich nicht unbedingt aus der Neuzeit stammt, sondern schon ein bisschen älter ist. Also wie kommt ein Historiker, der im Journalismus dann auch später arbeitet, dazu, sich mit der Himmelscheibe von Nebra auf diese extrem umfangreiche Art zu beschäftigen, wie du es gemacht hast?
Ja, jetzt muss ich etwas ausholen. Also wie gesagt, ich nach dem Studium war ich eigentlich auf der klassisch akademischen Karriere, war wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt, habe dann festgestellt, dass mich eigentlich zu viele Dinge interessieren, als dass ich mich eben auf eine Sache festlegen möchte, bin dann eben nebenbei in den Journalismus abgedriftet, habe für die Zeit geschrieben, für die FAZ, für Brand 1, Geo, in verschiedenen Redaktionen gearbeitet und war dort vor allem in den Bereichen Archäologie, Religion, Evolutionsbiologie, aber auch Geschichte tätig als Wissenschaftsjournalist. Habe dann auch 2004 zum ersten Mal über die Himmelscheibe berichtet, als ihr allererste große Ausstellung gewesen ist. 2002 ist sie sichergestellt worden. Und kenne daher auch schon meinen Co-Autoren Harald Meller. Harald Meller ist ja der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt und Museumsdirektor des Museums für Vorgeschichte in Halle. Und Harald hat ja damals in einer Krimireifenaktion als Undercover-Agent sozusagen die Himmelscheibe in Kooperation mit der Schweizer Polizei aus Hehlerkreisen gerettet. Und das war ja eine Riesengeschichte. Und seitdem war ich eigentlich immer in Kontakt mit Harald Meller und habe auch oft für die Zeit und andere Medien über die Himmelscheibe berichtet. Als ich dann vor 7, 8 Jahren begonnen habe, nur noch Bücher zu schreiben und Harald davon hörte, meinte, komm, dann lass uns doch zusammen das Buch über die Himmelscheibe machen. Und das ist quasi dann mein Weg dazu. Also ich begleite diese Forschung eben auch schon seit 17 Jahren. Ich bin immer schockiert, wie lang das schon ist. Und eben das Entscheidendere ist natürlich, dass mein Co-Autor Harald Meller ist, der die Himmelscheibe eben nicht nur damals sichergestellt hat, sondern die Forschung, die jetzt mittlerweile fast 20 Jahre andauern, koordiniert und auch ein riesiges Forschernetzwerk, an dem Forscher und Forscherinnen aus der ganzen Welt beteiligt sind, dirigiert. Und insofern sind die Bücher, die wir machen, Berichte, Einblicke aus erster Hand.
Also das kurz zu erwähnen, das Buch, also das erste Buch, das du mit Harald Meller geschrieben hast, das heißt Die Himmelscheibe von Nebra, der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas. Und das ist wirklich, ich kann es wirklich nur extremst empfehlen. Es ist ein absolut spannendes, faszinierendes Buch, weil ich habe die Himmelscheibe ja auch schon vorher gekannt. Ich habe ja lange Zeit in Jena gewohnt, was nicht weit weg ist von Nebra, wo die Scheibe gefunden wurde. Ich war oft in der Arche Nebra, diesem speziellen Museum, das eigens für die Himmelscheibe gebaut wurde oder für die Erkenntnisse über die Himmelscheibe. Die Himmelscheibe selbst liegt in Halle im Landesmuseum. Aber auch da, sowohl Halle als auch Nebra, kann ich nur empfehlen. Fahrt dorthin, schaut euch das an. Also ich war immer schon begeistert von der Himmelscheibe und habe mich immer geärgert, warum gibt's da kein vernünftiges Buch dazu? Ich habe irgendwie so einen Ausstellungskatalog gehabt und irgendwie so ein eher dröges, kurzes Werk, wo ein bisschen was dargestellt wurde. Ich habe immer gedacht, das ist so ein fantastisches Thema, so ein wichtiges Ding. Warum schreibt da niemand ein Buch, wo das alles von Anfang bis zum Ende erklärt wird? Aber es fängt ja an mit Raubgräbern, die das Ding illegal aus der Erde holen und dann, wie du gesagt hast, diese Hehlergeschichten, wo Harald Meller dann irgendwie verdeckt quasi in Züricher Hotelbars die Himmelscheibe von den Hehlern quasi entreißen musste und so. Und dann, also es ist eine absolut irre, fantastische Geschichte und ich habe immer gedacht, warum gibt's kein Buch dazu? Das müsste man doch mal schreiben und dann habt ihr das netterweise geschrieben und es ist wirklich ein absolut beeindruckendes Buch geworden. Wir können gar nicht über alles reden, weil es ist ja nicht nur die Himmelscheibe an sich, um die es da geht, sondern die Himmelscheibe war quasi der Hinweis auf eine Hochkultur in Mitteleuropa, die man bis dahin archäologisch, historisch nichts auf dem Schirm hat. Also da ist so viel dran. Absolut tolles Buch. Und ich fand es halt faszinierend, was dieses eine Ding uns für einen Blick in die Vergangenheit liefern kann. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt mein Blick als Astronom und Laie. Ich weiß nicht, wie es Ruth, das Laie in sich in Hinsicht auf die Archäologie, ich weiß nicht, wie Ruths Beziehung zur Himmelscheibe ist, aber mich würde dann auch, würde mich auch interessieren und mich interessiert, wie du als Historiker, also ob du diese Aufgabe der Beschäftigung mit der Himmelscheibe jetzt eher als Journalist angegangen bist oder eher als Historiker? Und wenn ja, wie quasi der deine die historische Sicht mit der archäologischen Sicht von Meller zusammen funktioniert hat?
Ich beschreibe mich eigentlich immer eher jetzt als Kulturwissenschaftler. Das Besondere, auch meine andere Zusammenarbeit, mein anderer Co-Autor ist ja, vielleicht muss man das jetzt erklären, Karel van Schaik, das ist der ehemalige Direktor des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich. Mit dem hatte ich ja die Bibel aus einer evolutionären Perspektive gelesen. Und das, was mich umtreibt, ist eigentlich immer die Frage, was ist der Mensch? Und insofern bin ich seit Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten an dieser Schnittstelle unterwegs zwischen Evolution, Evolutionsgeschichte, Vorgeschichte und frühe Geschichte. Also dieser Übergang auch vom Jäger-Sammler-Dasein zum Sesshaftwerden, zu den ersten Landwirten, zum Entstehen von Herrschaft und von Arm und Reich, und diese Prozesse interessieren mich eigentlich und faszinieren mich total. Und dafür ist für mich persönlich eben die Himmelscheibe wichtig, weil wir ja glauben, nachweisen zu können, dass sie Hinweise liefert auf das Entstehen einer staatenähnlichen Gesellschaft im Herzen Europas zu einer Zeit, in der man das gar nicht gedacht hat. Also insofern geht es für mich immer darum, um die Frage, wie Menschen ihre Gesellschaften organisieren, wie aber auch so etwas ganz Neues entstehen kann wie Herrschaft, was ja völlig ungewöhnlich ist. 98% der Menschheitsgeschichte haben wir in egalitären Verhältnissen gelebt. Und da ist eben die Himmelscheibe, so wie du es schön beschrieben hast, sie ist ein Schlüssel zu einer unbekannten Welt. Mein Bild ist oft, ich sag, wie eine Flaschenpost. Man geht am Strand entlang und entdeckt plötzlich eine Flaschenpost und denkt, kann das wahr sein? Was ist das? Und dann fängt man das an zu entziffern und staunt und glaubt nicht, was dort steht und wundert sich und stellt weitere Forschungen an. Und es wird wirklich wie eine immer größere Welt, die dort aufpoppt und man staunt, man überprüft viele Sachen, aber es fügt sich alles zueinander und das ist natürlich das, was mich fasziniert, journalistisch natürlich auch, weil, wie du sagst, es ist ein wunderbares Thema und das ist das Zweite, was mich extrem an der Himmelscheibe fasziniert, dass die Leute alle von ihr begeistert sind. Also sie spricht sie total an, eben auf einer rein ästhetischen Ebene, auf manche auch auf einer spirituellen Ebene, andere eben Astronomen, weil diese Kalenderregel, die dort verschlüsselt ist, relativ rational rüberkommt und diese vielen Dimensionen und dieses Faszinosum, dieses Rätsel, das ist ganz Wunderbar. Aber ich bin natürlich auch neugierig, was Ruth eigentlich zur Himmelsscheibe sagt.
Ja, vor allem, ob du sie im planetarischen Kontext, weil Ruth, du hast ja dein mobiles Planetarium, da kann man ja mit der Himmelsscheibe auch viel anstellen. Also hast du die irgendwie schon mal benutzt für deine Planetarium-Shows?
Nein, überhaupt nicht. Leider. Ja, nein, ich bin irgendwie bis jetzt auch noch gar nicht so in die Astronomie-Geschichte eingetaucht mit dem Planetarium, obwohl das natürlich super möglich wäre. Ja, diese Verbindung wäre natürlich auch sehr reizvoll. Ich finde es ja auch irrsinnig faszinierend, aber ich weiß halt nicht so viel darüber wie ihr. Was ich mich immer gefragt habe in dem Zusammenhang, die Darstellung von den Plejaden, fand ich sehr faszinierend, dass es einfach nicht wirklich so aussieht wie die Plejaden, obwohl Kai, du ja auch gesagt hast, dass es irgendwie so eine der ersten Darstellungen des Himmels so ist, wie er wirklich ist, ne? Also nicht mythologisch, sondern quasi real. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine blöde Frage ist oder eine halt natürlich von unserem Standpunkt aus gesehen und gefärbt ist, ja, von unserem modernen Blickwinkel. Wieso haben Sie die Plejaden nicht besser irgendwie echter abgebildet? Ne? Die haben ja so eine ganz charakteristische Form auch. Und irgendwie, wenn da so viel drin kodiert ist, warum nicht irgendwie diese Form auch besser darstellen?
Es ist natürlich auch alleine technische Sache, wenn man sich anguckt, die Sterne sind ja nur Punkte, sind kleine, runde Goldpunkte. Also insofern, die sind jeweils, oh, jetzt muss ich aufpassen, vielleicht einen halben Zentimeter groß. Also
die Sterne auf der Himmelsscheibe, nicht die echten, dass hier keine Verwirrung entsteht.
Genau. Und die Plejaden, warum auch die Frage ist, sind es die Plejaden? Also es ist ja so, die Plejaden, genau. Das wisst ihr ja viel besser als ich, sind ein Sternhaufen von, ich weiß nicht, über 1000 oder 2000 Sternen. Die Sichtbarkeit, wie viele man tatsächlich sehen kann mit bloßem Auge, da gehen ja die Angaben auch von, ich weiß nicht, 4, 6 bis 12, 15 irgendwie durcheinander. Die Plejaden tauchen in vielen, vielen Kulturen auf. Und das war auch für mich nochmal spannend, diese Recherche zu betreiben. Also rund um den Globus gibt es Geschichten zu den Plejaden, aber auch die Zahl der Plejaden, ob es 7 oder 6 sind. In Japan werden die Plejaden nur 6 dargestellt. Sonst Mesopotamien, Griechenland sind es 7. Und da scheint einfach diese Prägnanz zu sein. Wolfhard Schlosser, der Astronomieprofessor, der die ganze Astronomie-Seite abgeklärt hat, aber auch andere Astronomen, die dabei waren, die sagten immer auch aus ihren Erfahrungen in Planetarien, dass eigentlich auch gerade Kinder, denen fällt dieser Sternhaufen der Plejaden als allererstes auf und der sei so signifikant. Und man hat ja dann auch versucht zu gucken, ob die anderen 25 Sterne auch noch Sternbilder abbilden. Aber da fiel auf, dass die überzufällig verteilt sind. Also ist der Macher der Himmelsscheibe hat die anderen Sterne bewusst so verteilt, dass man keine weiteren Sternbilder dort sieht. Und insofern, wenn man sich zum Beispiel nochmal auf die Frage mesopotamische Rollsiegel, da taucht eben auch dieses Siebengestirn sehr oft auf und oft ist es eben wirklich als Rosette dargestellt worden. 6 Sterne außen, einer innen. Und das ist dann fast mehr wie ein Piktogramm schon. Also es ist dann nicht so eine naturalistische Darstellung. Vielleicht.
Das heißt, es ist eine Art Symbol, das da schon verwendet wurde. Und darauf bezieht sich dann, auf dieses babylonische Symbol quasi, bezieht sich dann die Darstellung dieses
Sternhaufens. Das Entscheidende ist ja die Kombination, also die Uhr, was ja auch ganz wichtig ist für das Verständnis der Himmelsscheibe, dass die Himmelsscheibe mehrfach umgestaltet wurde, dass Dinge entfernt wurden, dass am Rand Horizontbögen hinzugefügt wurden. Später in einer dritten Phase kam unten dieses Schiff hinzu, von dem wir ausgehen, dass es ägyptischen Ursprungs ist. Dann wurde sie ja gelocht, dann verlor sie am einen Rand noch einen Horizontbogen. Aber die Ursprungsversion zeigt ja eben nur 25 Sterne, dann diese Rosette der 7 Plejaden und eben den Vollmond, der rein theoretisch auch die Sonne sein kann, und diesen auffällig dicken Sichelmond. Und darum geht es ja, dass die Kombination dieses dicken Sichelmondes, von dem Astronomen berechnet haben, dass er 4,5 Tage alt ist, mit den Plejaden, wenn der im Himmel zu sehen ist, dass das eben als ein Schaltsignal gilt. Das Problem ist ja, dass das Mondjahr 11 Tage kürzer als das Sonnenjahr ist. Und gerade die frühen Kulturen hatten dieses Problem, also dort, wo dann Verwaltung und erste Staats- und bürokratische Strukturen auftrafen, dass man eben Sonnen- und Mondjahr in Harmonie bringen musste, also einen Lunisolarkalender schaffen mussten. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten und Regeln. Und diese plejadengestützte Schaltregel, die kennen wir eben aus mesopotamischen Quellen, aus dem Mulapin, wobei das dann auch erst 1000 Jahre später dort verschriftlicht wurde. Aber wir gehen eben davon aus, dass diese Regel auf der Himmelscheibe auf kostbare Weise wie ein Mimogramm, wie ein Bronzezettel aus Gold und Bronze, wie ein Notizzettel, Entschuldigung, ein Notizzettel aus Bronze und Gold aufgeschrieben wurde, weil man hier in Mitteleuropa keine Schrift hatte und sich ein Bild gemacht hat, um dieses Wissen, um das Funktionieren von Sonne und Mond, das Geheimnis des Himmels zu verewigen.
Das ist ja auch so ein Ding, wo du uns noch ein bisschen was erklären kannst, weil das auch ein recht interessantes Thema ist. Weil wenn ich jetzt aus meiner modernen Sicht, ja, denke ich mir, okay, die haben vielleicht keine Schrift gehabt, aber wenn man einfach jetzt nur die Information aufbewahren will, so wenn der Mond so dick ist, so ausschaut und da gerade so auf dem Plejaden steht, dann muss ich Schalttage einführen, damit das Jahr funktioniert, vereinfacht gesagt. Ja, wenn es mir nur um diese Information geht, wenn die Kaido auch in den Stein ritzen oder sonst irgendwas, ja. Also wieso baue ich da so ein extrem kostbares Objekt? Weil ihr habt ja in dem Buch auch genau beschrieben, wie auffällig das war, aus welchen entfernten Gegenden die Metalle, das Gold, die Legierungen kamen dafür. Also das ist ja wirklich, das war ja nichts, was man mal eben so gebaut hat, sondern das war ja wirklich ein extrem, für die damalige Zeit, heute sowieso, aber damals auch ein extrem wertvolles Objekt. Also diese Verbindung zwischen reiner, sagen wir mal, naturwissenschaftlicher Information und etwas anderem, weil die Himmelsscheibe ist ja deutlich mehr als nur naturwissenschaftliche Information. Es ist jetzt nicht einfach nur, ja, so war halt früher Astronomie, sondern das war ja früher komplett anders, der Bezug zum Himmel. Also wie hat man die Himmelsscheibe damals gesehen? Weil es kann ja nicht nur der Notizzettel gewesen sein, weil das hätte man ja auch anders vermutlich hinbekommen.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Eben, es ist dieses Wissen, was auch immer es sein mag, ist auf sehr, sehr kostbare Art und Weise dauerhaft gemacht worden, sagen wir es so. Die erste Deutung war ja, dass die Kombination Vollmond und Plejaden und Sichelmond-Plejaden am Abend bzw. Morgenhimmel im Frühjahr und im Herbst quasi Anfang und Ende des bäuerlichen Jahres anzeigen. Das kennt man auch aus Hesiod-Texten und aus Bauernregeln und dergleichen mehr. Also das war ja die erste Deutung, dass man sagte, okay, hier ist eben wirklich Anfang und Ende des bäuerlichen Jahres wird dort gezeigt. Aber da stellt sich natürlich die Frage, warum wir wissen, was jeder Bauer hatte, was ja auch in den vorherigen Ringheiligtümern, in diesen Kreisgrabenanlagen schon nachweisbar ist. Warum muss man das auf so kostbare und aufwendige Art und Weise und auch einzigartige Art und Weise, weil diese Techniken kennen wir sonst aus dieser Zeit nicht in Mitteleuropa, warum muss man das so verschlüsseln? Das heißt, es muss besonderes Wissen sein. Jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass, wie du es angesprochen hast, man kann es rein rational sehen als eine reine Kalenderregel. Das ist dann ja eigentlich nur ein mathematisches Problem, was dann evidenzbasiert ist, weil man es quasi dann am Himmel sehen kann und so beides in Einklang bringen kann. Selbst das ist für die Zeit schon Herrschaftswissen, denn wir sehen Kalender überall dort auftauchen, wo die frühen Staaten entstehen. Ob das jetzt Mesopotamien ist, ob das Ägypten ist, ob das auch in den vorkolumbianischen Kulturen, also bei den Azteken in Mittelamerika ist oder im frühen China. Sobald Staaten entstehen, ist die Hauptsache, dass man die Zeit synchronisieren möchte, um eine öffentliche Zeit, einen öffentlichen Kalender, an dem alle die gleichen Feste begehen, an dem die gleichen Opfer für die und die Götter beschlossen werden. Also Kalenderkunst oder Kalendertechnik ist immer Herrschaftswissen gewesen. Also insofern ist es an sich schon etwas sehr Kostbares. Das ist eben diese eine Ebene, die wir ganz klar erschließen können. Die zweite Ebene ist natürlich die Frage, war es das schon? Also und da würden wir sagen, nein, weil Sterne und auch Sonne und Mond waren ja nicht, waren für die ja keine rein mechanischen Objekte, keine kalten Gestirne, sondern es waren ja göttliche Kräfte, es waren Repräsentanten der Götter oder teilweise Selbstgottheiten. Insofern, was dort verschlüsselt wurde, ist eben, ich habe vorhin schon vom Geheimnis des Himmels gesprochen, weil das hat auch die Leute damals eigentlich erstaunt, warum das Mondjahr und das Sonnenjahr unterschiedlich lang sind und ob die auseinander geraten sind und wie man die wieder in Einklang bringen kann. Also insofern signalisiert die Himmelscheibe auch, dass ihr Besitzer, also ein Herrscher, davon gehen wir aus, eingeweiht war in die Geheimnisse des Himmels, das heißt in die Geheimnisse der Götter. Er war ein Vertrauter der Götter. Und dieses Wissen musste eben auch auf möglichst aufwendige, kostbare Art und Weise manifestiert werden. Und das Gold kommt ja aus Cornwall, das kann man nachweisen. Das Zinn kommt aus Cornwall. Das Kupfer aus der Nähe von euch, oder von dir, Florian, aus den österreichischen Alpen. Die Technik aus der Ägäis und eben das Wissen, wie wir denken, aus Mesopotamien, weil man es hier nicht gewinnen konnte.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt, was da alles drinsteckt. Und vor allem, ich habe das auch vermutlich erst durch euer Buch so richtig internalisiert, wie komplett anders man damals zum Himmel geschaut hat, als wir das heute tun. Also ich meine, es ist sowieso klar, dass wir wissen viel mehr über den Himmel als heute, aber ich war es noch so gewohnt, wie gesagt, ich war zum Beispiel oft beim sogenannten Sonnenobservatorium von Goseck, gleich nebenan bei Nebra, ist 6000 Jahre alt, also da stehen so, da konnte man rekonstruieren, so Holzkreise, die dann eben auch entsprechend astronomisch ausgerichtet waren, ja, also am Tag der Frühlingsanfang sieht man die Sonne hier über dem Tor stehen und zur Sommersonnenwende ist die Sonne da und so. Das ist so, was man auch von Stonehenge kennt und was Ruth, du vermutlich auch aus Planetarien kennst. Also das ist auch so eine beliebte Planetariums-Show, dass man irgendwie hier zeigt, ja, die Stonehenge und was da alles, das quasi Stonehenge so als frühes Observatorium, Steinzeit-Observatorium oder wie auch immer das gern dann genannt wird, wo dann diese Bauwerke eigentlich immer nur auf die Astronomie reduziert werden. Und dadurch zumindest war es bei mir so, ich habe das früher auch, wenn ich als Kind oder als Jugendlicher solche Bücher gelesen habe, ja, Stonehenge und diese ganzen Pyramiden und was auch immer, was da immer astronomisch ausgerichtet war, das hat immer so den Eindruck erzeugt, ja, das waren halt frühe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da rumgestanden sind, die haben halt kein Teleskop gehabt und die haben keine Notizzettel gehabt, also haben sie sich halt irgendwie Holzpflöcke oder Steine in die Gegend gestellt, um ihre Forschung zu machen, aber das kann man ja so überhaupt nicht sehen. Also das waren ja keine Observatorien, das waren ja völlig andere Orte und der Blick zum Himmel hat zwar etwas geliefert, was wir heute als wissenschaftliche Daten interpretieren können, also Schaltregeln, Bewegungen von Planeten, Zyklen und so weiter, aber das war ja nicht das, was Wissenschaft ist. Also vielleicht kannst du, Kai, das auch nochmal ein bisschen zusammenfassen, wie tatsächlich die Menschen damals zum Himmel geschaut haben und wie sehr sich das unterscheidet von dem, was wir da jetzt aus moderner Sicht an wissenschaftlichen Daten rausholen.
Das Problem bei all diesen Sachen, gerade bei den Fragen, sie kommen immer so unschuldig daher und es steckt natürlich ein riesiger Kosmos dahinter und es ist wahnsinnig schwierig, dort auch genaue Aussagen zu machen. Zwei Sachen vielleicht. Einmal, was natürlich spannend ist, weil du jetzt auch mit Goseck, von Goseck gesprochen hast, diesem Ringheiligtum, dieser Kreisgrabenanlage. Das ist auch vielen Leuten nicht klar. Dort geht es ja um sogenannte Horizontastronomie. Dort geht es vor allem darum, um die Läufe und die Zwischenstände der Sonne im Jahr zu markieren. Und das ist ja etwas Neues, relativ Neues, menschheitsgeschichtlich gesehen. Von Jägern und Sammlern weiß man, dass sie auch immer in den Himmel geguckt haben, dass sie die Sterne zur jahreszeitlichen Orientierung gebraucht haben. Aber die waren natürlich hochmobil. Insofern haben sie natürlich schon beobachtet, wie hoch die Sonne steht und diese ganzen Dinge. Aber diese Fixierung auf die Sonne, das findet eigentlich erst in den sesshaften Kulturen statt. Also das weiß jeder, der irgendwo wohnt, weil er sieht natürlich, wie sich die Auf- und Untergangspunkte der Sonne im Laufe des Jahres verschieben. Und das kann man markieren. Und das tun ja diese frühen Anlagen. Und Stonehenge, das ist ja das Faszinierende. Der Ursprung ist ja eigentlich ein ganz banaler. Es gibt dort auf dieser leichten Anhöhe Schmelzwasserrinnen, die durch Zufall genauso ausgerichtet sind, dass sie auf die Punkte der Sommer- und Wintersonnenwenden hinweisen. Und das haben die damals eben als einen besonderen Ort wahrgenommen und dann dieses Heiligtum dort gebaut und vielfach verändert und umgestaltet und angereichert. Und der zweite wichtige Punkt ist eben, was du sagtest, dieses, warum das damals für die Menschen wichtig war. Es gibt von Erik Vögelin den Begriff der kosmologischen Ordnung, dass gerade auch diese frühen Staaten versuchen, die kosmischen Kräfte anzuzapfen, um irdische Herrschaft zu legitimieren. Die frühen Herrscher berufen sich alle auf die Götter. Sie sind alle Günstlinge der Götter oder sie sind selbst Göttersöhne oder haben eine Göttin geheiratet und dadurch schaffen sie sich selbst Legitimation. Insofern sind diese Anlagen wie Goseck oder Stonehenge etwas, was man als Schnittstellen bezeichnen kann, als Schnittstelle zwischen Kosmos oder dem Himmel und der Erde, an dem eben dann auch diese Kräfte oder Charisma oder wie man auch es immer nennen möchte, fließen. Also wenn ein Fest in solch einer Anlage begangen wird und die Sonne dann tatsächlich genau in dieser einen Toreinfahrt, Eingang untergeht, dann ist Erde und Himmel in Einklang und so legitimiert das eine das andere. Und diese Idee der Schnittstelle, das Jan Assmann weitet das ja auch auf die Pyramiden aus und auf heilige Objekte und da passt eben auch die Schnittstelle, die Himmelsscheibe wieder bestens dazu, dass, weil sie eben diese Gesetze oder das Geheimnis des Himmels beinhaltet, ist sie auch diese Schnittstelle zu den höheren Mächten und verbindet Erde und Himmel. Und dieser Glaube ist irgendwie auch in uns allen immer noch drin, weil das ist eine Sache, die mich immer am meisten fasziniert. Alle Menschen, die mit der Himmelsscheibe zu tun haben, die häufigste Frage, die uns gestellt wird, ist, und hast du sie mal in den Händen gehalten? Hast du da was gespürt? Also irgendwie haben wir diesen Glauben, dass es Objekte, Orte gibt, die in Kontakt stehen mit höheren Mächten, welcher Art auch immer.
Muss ich doch jetzt gleich fragen, hast du die Himmelsscheibe in Händen gehalten?
Ja, das ist lustig, weil die Frage habe ich mir damals auch gestellt, bei dieser ersten Ausstellung, über die ich damals für die Zeit berichtet hatte, hatte Harald mir dann auch tatsächlich die Himmelsscheibe in die Hände gegeben. Und dann war ich am Überlegen, ob ich das dann in meinem Artikel schreiben soll, weil es ist erstaunlich, wie schwer das Ding ist. Also sie ist ja groß wie eine Schallplatte, wie eine gute alte LP, 32 Zentimeter im Durchmesser, aber wiegt, jetzt muss ich aufpassen, über 2 Kilo. Man merkt, ups. Und dann dachte ich mir, nein, Kai, sei nicht so eitel, schreib es nicht. Und dann habe ich natürlich geschmunzelt, als ich las, dass andere Journalisten erzählten, oh ja, ich habe sie in den Händen gehalten. Da wusste ich auch, dass Harald dann immer es auch anderen ausgehändigt hatte. Und insofern, ja, ich habe sie auch in den Händen gehalten. Aber mein Gedanke war eben dieser ganz banale, ups, ist die schwer.
Ich habe mir gedacht, hoffentlich lasse ich sie nicht fallen. Aber
ich saß, glaube ich, und Harald hat einen wunderbar stabilen Eichenschreibtisch. Also das wäre...
Und ich hatte noch eine Frage zur Darstellung, also was jetzt, wie man diese Scheibe verwendet hat, weil was mich auch, was für mich heraussticht, ist, dass sie einfach rund ist, wie mein Planetariumsprogramm auf dem Bildschirm, also dass sie quasi diese Darstellung, diese moderne Darstellung des Himmels im 360-Grad-Modus, diese Projektion, dass das ja wahrscheinlich auch irgendwie was Besonderes war für die damalige Zeit, oder?
Ja, das ist natürlich auch gut, weil das die Gelegenheit gibt, nochmal darauf hinzuweisen, dass das neue Buch, das jetzt ja herausgekommen ist von Harald und mir, der Griff nach den Sternen, wo wir eben nochmal versuchen, jetzt im ersten Buch haben wir die Erforschung und die Kultur selbst vorgestellt und jetzt in dem neuen Buch verorten wir das Ganze noch viel mehr in diesen ganzen anderen Kulturen der Zeit, also machen die Verbindung nach Stonehenge, nach Mykene, ins alte Ägypten, nach Mesopotamien, nach Skandinavien. Und am Ende des Vorwortes bringen wir genau das, dass wir sagen, wow, diese runde Form ist scheint irgendetwas Archetypisches zu sein. Auf der Seite bilden wir auch die Himmelsscheibe ab, danach den Diskus von Phaistos, der ja ungefähr aus der gleichen Zeit ist, den man immer noch nicht entschlüsselt hat, der aus dem minoischen Kreta kommt. Und daneben stellen wir natürlich die Voyager Golden Record, auch wieder rund. Und unten haben wir natürlich dann noch von Matthias Maurer, den seinen aktuellen Patch für seine ISS-Mission, Cosmic Kiss, der ja von der Himmelsscheibe und Golden Record inspiriert ist. Also insofern dieses Kreisförmige ist schon ein archetypisches Bild, was wirklich irgendwie in den Menschen steckt, was natürlich sicher mit der kreisrunden Gestalt der Sonne, mit dem kreisrunden Vollmond zu tun hat. Für die Zeit selbst, das ist auch noch das Faszinierende, was man wissen muss, diese Auniatitz-Kultur, die die Himmelsscheibe hervorgebracht hat, aus der Zeit kennen wir sonst fast keine oder so gut wie gar keine konkreten Darstellungen. Also das ist an sich schon völlig außergewöhnlich.
Ich wollte sowieso nochmal das Buch, das neue Buch ansprechen, weil das ist ja ein bisschen anders. Also das erste Buch, das, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist, genau. Also das Himmelsscheibe.
Das erste 2018, genau. Vor 3 Jahren.
Ja. Genau, also das, da ist ja wirklich so einmal Himmelsscheibe und die Auniatitz-Kultur, also wirklich mal so ein großer Überblick über die ganze Archäologie, Geschichte und so weiter. Und jetzt in dem neuen Buch habt ihr wirklich, das ist ja auch vom Format her anders, also es ist eher bildbandmäßig, natürlich auch mit viel Text und viel interessanten Text, aber eben auch sehr, sehr vielen Bildern drinnen. Also wer es gern visuell hat, der ist mit dem Buch wirklich gut dran. Und ich habe tatsächlich, also mein Lieblingsbild in dem ganzen Buch passt gut zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast und was du gefragt hast, Roth. Ja, das ist gleich ganz am Anfang. Es ist, glaube ich, tatsächlich, ich blätter mal kurz. Es ist nicht das erste Bild. Das erste Bild ist die Himmelsscheibe, okay. Es ist tatsächlich das zweite Bild, aber auf Seite 8, direkt am Anfang. Es ist jetzt immer ein bisschen blöd, im Podcast Bilder zu beschreiben, aber es ist so eine, der Bildtext dazu heißt, verlorene Welten, so flach die Himmelsscheibe erscheint, so gewaltig ist der Kosmos, den sie verewigt. Und das ist eine künstlerische Darstellung. Man sieht da so, ja, so die Europa, Nordafrika, Arabien, also so die klassische Welt der antiken Kulturen als Scheibe dargestellt und dann oben drüber spannt sich so ein Himmel, der aber quasi bevölkert ist mit den Symbolen der Himmelsscheibe. Also die Sterne an diesem Himmel sind die Goldplättchen der Himmelsscheibe und der Mond oder die Sonne an dem Himmel ist die große Goldscheibe der Himmelsscheibe und die Plejaden sind das und in dem Meer, in dem Ozean, das quasi an diese Welt grenzt, schwimmt diese Himmelsbarke. Also das, ich finde dieses Bild wirklich, ich wüsste gerade, ob es Poster gibt davon, das gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, das Bild. Das ist so die visuelle Darstellung, finde ich, wie man, was für eine Welt die Menschen damals gelebt haben, ja, also wie sie sich hier die Welt vorgestellt haben, die halt einerseits eine Welt ist, in der halt Dinge am Himmel sind, aber eben auch, es ist immer irgendwie so, es ist sehr viel, soll ich sagen, es erzeugt so ein bisschen das Gefühl eines Universums, das so ein bisschen, einerseits ein bisschen heimeliger ist als das Universum, das wir heute haben, ein bisschen menschlicher ist als unser Universum heute. Also ist vielleicht keine gute Idee gewesen, das jetzt hier das Bild zu nehmen, aber es hat mich wirklich, also ich habe das Buch aufgeschlagen und mich hat diese Darstellung wirklich extrem begeistert, weil sie halt wirklich, ja, so das, was die Essenz der Himmelsscheibe und die Essenz der Menschen, die Himmelsscheibe geschaffen haben, meiner Meinung nach gut einfängt.
Ja, dazu erst mal Ehre, wem Ehre gebührt. Die Illustration ist von Karol Schauer und Karol Schauer ist eigentlich Bühnenbildner und hat aber wahnsinnig viele Inszenierungen für das Museum in Halle gemacht. Und er ist ein großartiger Künstler, also wir haben sehr viele von seinen Illustrationen. Und dieses Bild drückt sehr schön aus, was eigentlich die Scheibe an sich ist, dass in dieser Scheibe eine ganze Welt steckt. Und die Scheibe dokumentiert ja auch, wenn man so möchte, die erste Vorstellung, also die erste reale Vorstellung von einem Kuppelweltbild. Aber es ist ja auch schon diese angereicherte Himmelsscheibe, die wir dort sehen. Wichtig ist ja, in dieser zweiten Phase kommen links und rechts eben diese Horizontbögen hinzu. Und das sind die Bereiche, in denen die Sonne auf- und untergeht im Laufe eines Jahres. Das ist eine Horizontastronomie, die aber dann wirklich an den Rändern des Himmels dargestellt werden. Und unten dieses Schiff, was ja auch auf der Illustration zu sehen ist, das ist, weil Schiffsdarstellungen kennen wir in dieser Zeit in Europa keine. Aber es ist extrem prominent im alten Ägypten, wo es den Mythos gibt, dass die Sonne per Schiff über den Himmel reist, aber auch nachts reist der Sonnengott eben im Boot durch die Unterwelt und dort kommt ja dann immer Apophis, die böse Schlange, so ein Riesenungeheuer und versucht dann den Himmelsozean auszusaufen, damit die Sonne nicht weiterfahren kann und der Sonnengott mit den anderen Göttern zusammen besiegt jede Nacht aufs Neue diese Schlange, das Chaos und wird dann großartig neu geboren. Und dieser Mythos findet sich ja dann eben auch auf der Himmelsscheibe vermutlich wieder. Tatsächlich ist die Himmelsscheibe ja auch mit Schwertern bestattet worden und auf einem dieser Schwerter ist auf der Klinge eine Schlange gezeigt. Und dieses Schiffmotiv kann man dann nachweisen in den nächsten Jahrhunderten in Skandinavien, wo es hunderte von ähnlichen Darstellungen gibt. Auch eben diese Vorstellung, dass die Sonne mit dem Schiff über den Himmel und durch die Unterwelt reist. Und die Pharaonen übrigens haben ja neben ihren Pyramiden, neben der Cheops-Pyramide, lagen ja Schiffe bereit. Und zwar richtig große Schiffe, mit denen der Pharao oder König nach seinem Tod im Gefolge des Sonnengottes hoch in den Himmel reisen konnte. Und Tutanchamun hat später auch noch diese Schiffsmodelle selbst im Grab. Also dieses künstlerische Bild vorne illustriert, wie du sagst, sehr, sehr schön einfach diese Welt, die in dieser Himmelsscheibe steckt. Wichtig ist aber auch immer noch, natürlich ist vieles davon Spekulation. Was wir betreiben, sind Indizienbeweise. Also wir stellen Theorien auf, überprüfen sie. Wenn sie sich nicht verifizieren lassen, schmeißen wir sie über Bord. Und so fügt sich aber eins zum anderen. Und bisher ist das immer sehr produktiv, aber ganz, ganz wichtig, das Wissen, vor allem über die schriftlose Vorgeschichte, ist immer noch sehr fragmentarisch, aber das gilt größtenteils auch noch fürs alte Ägypten oder für Mesopotamien und andere Kulturen auch.
Apropos Vorgeschichte, da würde ich jetzt nochmal kurz Ruth gern fragen. Du erzählst ja vielen Menschen Geschichten über den Himmel, vor allem vielen Kindern, und die stellen dir auch Fragen. Ist die Geschichte was die Kinder wissen wollen? Also nicht, dass die jetzt kommen und hier dich über die Aunjetitz-Kultur oder sowas fragen, ja, das mache ich eher nicht. Aber fragen die irgendwie, woher man das weiß oder wie die Menschen früher das gesehen haben? Also kommt bei dem, was du machst, irgendwie geht's da nur um die Faszination an sich am Himmel oder taucht die Geschichte auf? Also ist das Interesse an der Geschichte schon, ist das nur was quasi dann irgendwann im Erwachsenenalter mal kommt, oder machen sich die Kinder da auch schon Gedanken drüber? Weil du zeigst ihnen im Prinzip auch du hast ja auch eine Schnittstelle zwischen Kosmos und Erde quasi mit deinem Planetarium.
Ja, also die Geschichte an sich kommt jetzt nicht so vor. Was sehr wohl vorkommt und fast immer vorkommt, ist dieses, warum weiß man das? Woher weiß man das? Aber es ist eher nicht so sehr, wie lang weiß man das schon, ne? Also es geht schon mehr um das, was man jetzt weiß und warum man das weiß. Da kann man schon ein bisschen auch in die Vergangenheit gehen, natürlich. Aber ja, die Geschichte ist eher nicht so relevant, glaube ich, vor allem für Kinder. Was für sie relevant ist oder was sie faszinierend finden, ist, dass man im Planetarium in der Zeit zurückgehen kann. Also, dass man die Zeit vor- und zurückspulen kann da wollen sie dann immer wissen, wie weit man zurückgehen kann. Und noch weiter und so. Und dann sehen sie aber, dass sich am Himmel eigentlich nicht wirklich was ändert, ne? Also in den Zeitskalen von, weiß ich nicht, Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten ändert sich am Himmel überhaupt nichts. Und dann sind sie oft ein bisschen enttäuscht.
Aha. Ja, aber wenn die Zeit, du mit deinem Programm bis zur Himmelsscheibe kommst du ja locker zurück, oder?
Ja, das stimmt. 10.000 Jahre kann ich zurückspulen.
Ja, vielleicht müssen wir mal eine Exkursion machen, müssen wir mal eine Exkursion nach Nebra machen, in die Arche Nebra, in dieses wunderbare Museum. Die haben auch ein Planetarium dort. Da war ich auch schon drin. Wirklich? Und die haben eine spezielle Planetarium-Show, wo es halt nur um die Himmelsscheibe geht. Und die ist auch sehr, sehr sehenswert. Und kommen auch viele Kinder. Also das, wenn man es richtig aufbereitet, dann interessiert das die Kinder auch. Du wirst auch da gewesen sein, Kai, nehme ich an.
Klar. Vor allem das, was ich persönlich am tollsten, also das Planetarium ist dort wirklich super klasse. Das ist richtig schön und das visualisiert all die Dinge, die sehr schwierig jetzt ja auch nur rein mit Wörtern darzustellen sind. Aber am schönsten finde ich, es gibt dort auch ein Puppentheater.
Das ist Kasperletheater. Das ist phänomenal, ja.
Und dort wird dann dieser Krimi, die Raubgräber, die das ausgraben und die Hehlerin und Harald, der dann mit der Polizei dann denen die Scheibe abnimmt. Und das wird so total selbstironisch als Kasperletheater dargestellt. Ich glaube, inklusive Krokodil und dergleichen. Und ich war letztens dort auch mit Freunden und da waren noch die Eltern dabei. Und egal, ob die Leute 7 sind oder 65, die saßen alle davor wie die kleinen Kinder und haben sich dieses Kasperletheater angeguckt und waren begeistert.
Kann ich das nur bestätigen. Also ich war auch dort und ich habe gedacht, was ist denn das jetzt hier wieder ein Fernseher? Da läuft halt irgendwas, wie so oft in Museen. Und dann war noch Puppentheater. Da dachte ich, ach Gott, ja, Puppentheater ist für die Kinder. Und habe mich kurz hingesetzt, nur um zu schauen, um was es geht. Und ja, ich bin dann nicht mehr aufgestanden. Es ist so phänomenal gemacht, dieses Kasperletheater. Es ist wirklich ein extrem gut gemachtes Museum. Man kann auch von dort, liegt wirklich in einer schönen Landschaft, man kann von dort dann ein bisschen durch den Wald spazieren bis hin zum Fundort, der auch mittlerweile quasi hier museal erschlossen ist. Da gibt es auch einen Turm, auf den man steigen kann. Es ist ein schöner Ausflug, wenn man, das Radausflug geht schön. Also man kann mit dem Fahrrad oder mit dem Zug hier nach Nebra fahren, nach Wangen, wie der Ort heißt, guckt sich die Arche Nebra an, guckt sich hier den Fundort an, setzt sich aufs Rad, radelt den Himmelswege, Radweg entlang, der ist so, weiß nicht, 40 Kilometer, 50 Kilometer lang, schöne Landschaft, kommt direkt in Halle vor dem Landesmuseum an und kann sich dort dann noch die echte Himmelsscheibe angucken. Also so ein schöner Tagesausflug hier in der Gegend kann ich allen nur empfehlen, habe ich selbst schon gemacht, ist wunderbar. Und nachdem wir jetzt hier so wunderbar über die tollen Sachen geredet haben, möchte ich am Ende noch mal kurz ein bisschen noch über die Kritik reden, ja, weil es gab ja, was die Himmelsscheibe angeht, sowohl Kritik von Seiten der Wissenschaft, also es gab andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus verschiedensten Gründen Kritik geübt haben an dem, was vor allem Harald Meller, der vor allem für die wissenschaftliche Interpretation zuständig ist, über die Himmelsscheibe gesagt hat. Und es gibt mit Sicherheit, da weiß ich jetzt nicht so viel drüber, mit Sicherheit gab es auch, sagen wir mal, Kritik oder Feedback allgemeiner der Öffentlichkeit. Also wenn selbst ich schon ständig E-Mails bekomme von Leuten, die mir erzählen wollen, dass das, was ich geschrieben habe, über das schwarze Loch, über den Stern in Wahrheit Aliens oder andere Dimensionen sind, dann kann ich mir nicht wirklich vorstellen, was ihr für Post kriegt, wenn ihr über so ein Ding wie die Himmelsscheibe schreibt. Also vielleicht möchtest du noch ein bisschen so erzählen, sofern es möglich ist und erzählt werden kann und sinnvoll ist, wie die Kritik und das Feedback, also Kritik von der Wissenschaft und Feedback von der Öffentlichkeit zur Himmelsscheibe stattgefunden hat.
Wichtig, erinnere mich dran, dass ich da zwei Punkte machen möchte. Einmal, dass ich ja auch selbst damals mit diesem Fälschungsding in Kontakt war. Das will ich aber danach erzählen. Zunächst erstmal, es stimmt, auch das Museum, ich glaube, die haben dort mittlerweile 40 Leitsordner voll Zuschriften mit astronomischen Deutungen, mit was nicht allem. Also ich glaube, der Rekord liegt bei 100 dicht beschriebenen Seiten mit Zahlenkolonnen, was das alles sein könnte. Und es gibt jede Menge geometrische Vermessungen und Vorschläge. Und all diese Dinge werden tatsächlich auch dort geprüft. Also man guckt sich die Sachen an. Manches kann man direkt aussortieren, also die Geschichte mit Zeitmaschine und was es da auch alles gibt, das ist ja auch immer relativ lustig. Aber ansonsten, astronomische Dinge werden dort auch dann Astronomen vorgelegt und die werden überprüft. Also man ist dort extrem offen für neue Deutungsvorschläge und das wird auch diskutiert. Also es gibt ja auch mittlerweile eine halbe Bibliothek an Aufsätzen und den Tagungen dazu und da gibt es eine sehr, sehr große Offenheit. Und das ist aber auch das Faszinierende, dass jeder, der, was ich vorhin meinte, dass jeder, der mit der Himmelsscheibe zu tun hat, anfängt zu rätseln, was könnte es sein? Und es gibt auch viele Menschen, die die Himmelsscheibe nachgebaut haben, natürlich auch nachgebacken als Torte und dergleichen, aber die sie wirklich auch richtig nachgebaut haben und die hölzerne Mechaniken entworfen haben, in die die Himmelsscheibe vielleicht früher eingepasst war, weil am Rand hat sie ja diese 39 Löcher. Die ist ja später dann auch noch gelocht worden und da fällt ja schon auf, also die These ist eben, sie ist dann später zum rein religiösen Objekt geworden und das dann bei Prozessionen herumgetragen wurde. Da stellt sich aber die Frage, warum denn diese 39 Löcher? Also zum Befestigen hätten vielleicht auch 10 oder 12 gereicht. Also und insofern gibt es auch diese Vermutung, ob es vielleicht ein Steckkalender am Rand war, weil 39 ist natürlich sehr dicht an 40, die Plejaden sind ja in bestimmten Regionen auch für 40 Tage nicht sichtbar und solche Sachen. Also es gibt ja, sie ist ja ein einziges Rätsel und diese Rätseleien faszinieren die Menschen und gehen immer weiter. Und wir machen ja auch nichts anderes letztlich. Also wir rätseln ja auch, haben den Vorteil, dass wir das dann auf der Basis der ganzen Forschungssachen leisten können. Die andere Sache, dass es natürlich immer Verdachtsmomente, andere Sichtweisen gibt, das ist ganz normal. Alle großen Funde von Tutanchamun bis zu Ötzi sind angezweifelt worden, also oder als Fälschung. Bei Ötzi hieß es, das sei eine ägyptische Mumie, die jemand da hochgelegt hätte und dergleichen mehr. Bei mir war es ja auch damals lustig, ich hatte ja, wie gesagt, 2004, als die erste große Himmelsscheibenausstellung war, war ich für die Zeit da, habe einen großen, großen Artikel gemacht. Und eine Woche später klingelte bei mir in der Redaktion das Telefon und am Apparat war ein Professor für Bronzezeit und der meinte, Herr Michel, oh, das war ein wunderbarer Artikel, den Sie da geschrieben haben über die Himmelsscheibe, aber wissen Sie, dass das eine Fälschung ist? Und woraufhin ich dann erstmal mit ihm gesprochen habe, dann habe ich kurz recherchiert, habe festgestellt, dass er ein angesehener Bronzezeitexperte ist, habe das mit der Redaktion besprochen, bin zu ihm gefahren, habe seinen Argumenten gelauscht, bin dann war eigentlich bei allen führenden Bronzezeitlern in Deutschland, habe mit denen allen damals drüber gesprochen und habe dann ganz zum Schluss eben Halle und Harald Meller angerufen und gesagt, hallo, ich bin hier an der Geschichte dran, dass die Himmelsscheibe eine Fälschung ist. Woraufhin dann Harald auch sofort nach Berlin kam und wir dann all diese Dinge nochmal durchdiskutiert haben. Und da war schon klar, dass diese Fälschungsvorwürfe nicht haltbar sind, weil der Kollege es nur an Fotos begutachtet hat. Spannende Fragen sind ja auch, die Himmelsscheibe war vorher eine ganze Zeit in illegal unterwegs. Sie ist diversen Museen zum Kauf angeboten worden, obwohl sie aus Sachsen-Anhalt stammte und da laut Schatzregal eben auch dem Land gehört. Und da sind vorher Gutachten angefertigt worden. Und das ist ein immenser Dunstkreis, der dort stattfindet. Jetzt gab es ja wieder also die Fälschungsvorwürfe sind längst entkräftet. Wenn man sich auch ansieht, die Zusammensetzung des Goldes, die Veränderung der Himmelsscheibe, wie das auch wieder mit unterschiedlichen Goldarten korrespondiert und so weiter und so fort. Also diese Fälschungssachen sind völlig vom Tisch. Also dass sie echt ist, ist ganz klar. Es gibt eben noch einige Leute, die meinen, es gäbe jetzt keine absolute Sicherheit, weil eben das Problem ist, sie ist aus keiner gesicherten Grabung gefunden worden, sondern eben von illegalen Sondengängern und die könnten ja alles erzählen und so weiter. Aber auch da ist eben wissenschaftsmäßig eigentlich alles gemacht worden, was man untersuchen konnte, bis Bodenproben und dergleichen mehr. Und Insofern die große, große Community ist eigentlich einhellig der Meinung, dass all dieses ganze bronzezeitlich ist und diese Thesen haltbar sind. Ansonsten, das ist Forschung. Also wie ich vorhin schon sagte, wir arbeiten auch mit Hypothesen. Wenn sich starke Gegenargumente zeigen, dass dies oder jenes nicht so sein könnte, dann werden Dinge revidiert. Aber insofern ist es eben wichtig, es ist eine offene Diskussion und alle sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Also und in Halle ist man eben auch sehr, sehr offen für alles, was da kommt.
Es sind doch schon Worte, dann beteiligt euch doch, ja, wenn ihr vielleicht herausgefunden habt, wie die Himmelsscheibe wirklich funktioniert, dann schreibt uns zuerst und dann schreibt dem Museum in Halle, damit wir dann noch die Nachricht verkünden können. Ja, wir könnten vermutlich noch ewig über die Himmelsscheibe reden, da gibt es auch so viele
tausend Fragen.
Willst du noch was ganz dringend speziell wissen, Ruth?
Na, ich habe immer nur so blöde Fragen.
Nein, ist super.
Was mich auch irgendwie fasziniert, ist die, also was für mich zumindest wie eine gewisse Asymmetrie aussieht. Ich denke mir, da hat jemand wirklich, wirklich vorsichtig gearbeitet mit extrem wertvollen Materialien und extrem wertvollem Wissen auch. Und irgendwie ist es so, jetzt wenn man sie sich ansieht, ne, diese Mondsichel ist so ein bisschen schief und das Schiff ist auch so ein bisschen nicht ganz in der Mitte. Und irgendwie, also hat das alles irgendwie eine Bedeutung oder ist das wirklich einfach nur so entstanden und Zufall?
Ich will zuerst mal noch betonen, blöde Fragen sind super. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ja auch das Lustige jetzt, wenn man so ein Buch macht. Also ich schreibe ja die Sachen ganz alleine und wir diskutieren die Sachen und natürlich kenne ich all die wissenschaftlichen Publikationen und Harald und ich sind im ständigen Austausch und diskutieren all das Tage und Nächte lang. Aber wenn man es schreiben muss, wenn man genau auch die Verbindung, wie war dies und was war dort und wie hängt das zusammen, kommt man plötzlich auf ganz naive Fragen, die man sich aus einer Reihenfolge Forschungsperspektive nicht stellt. Und wie oft gab es dann so Fälle, wo ich dann Harald fragte, ja, wie ist es eigentlich damit? Und er sagt, wow, haben wir nie drüber nachgedacht. Und dann hat man irgendwie das nochmal nachgeforscht und kam zu ganz neuen Sachen. Also das war, so haben wir durch Zufall den ältesten Fürstenmord der Weltgeschichte aufdecken können. Aber deshalb, also blöde Fragen gibt es ganz und gar nicht. Was du schilderst, das trifft völlig zu. Das Spannende ist ja, das hängt auch zum Großteil mit diesen Veränderungen zusammen. Die Himmelsscheibe ist ja vermutlich so ungefähr 150 bis 200 Jahre im Gebrauch gewesen und mehrfach verändert worden. Also da waren dann auch verschiedene Handwerker beteiligt. Es ist auch nachweisbar, dass Wissen verloren gegangen ist. Also in dieser die erste Veränderung, dann kommen links und rechts die Horizontbögen ran, das ist altes Wissen. Dafür hat der Handwerker, der gar nicht wusste, wie hart ist jetzt die Bronze, hat er auf der Rückseite erstmal seinen Meißel getestet. Der hat so einen Probestrich da also reingetrieben, das sieht man noch. Und dann eben musste er Sterne versetzen, das hat nicht geklappt. Dann musste er einen neuen Stern machen, der aber aus anderem Gold ist, was man nachweisen kann. Und teilweise sind noch die Reste der alten Sterne unter anderen Sachen drunter oder jetzt nachweisbar gewesen. Und dabei waren dann weniger Sterne drauf als vorher. Und diese 32 hat auch noch etwas mit dieser Kalenderregel zu tun. Da ist also etwas verloren gegangen. Das ist auch spannend, dass eben Geschichte nicht nur ein ständiger Fortschrittsprozess ist, sondern dass tatsächlich auch Wissen verloren ging und manche Sackgassen sind. Dieses Schiff, wie du sagst, das ist dann eben die zweite große Veränderung und da waren andere Handwerker wieder, das ist ganz anderes Gold und der hat eben dann versucht, sehr behutsam dieses Schiff dort unten einzupassen zwischen die anderen Sterne, um ihm nicht zu nahe zu kommen und so weiter. Und da sieht man auch, man hat die Scheibe jetzt nochmal ganz genau vermessen mit Röntgentechniken und Mikroskopen und was nicht alles. Da konnte man auch sehen, dass bei diesem Schiff, wie du beschrieben hast, da gab es tatsächlich eine Planänderung. Das sollte zuerst anders sein und das ist dann korrigiert worden. Vermutlich eben aus rein ästhetischen Gründen, weil das nicht so gut aussah, wie man es sich gedacht hatte. Das Problem ist ja auch immer, weil es eine Technik ist, die die man dort damals gar nicht hatte. Also das wird ja nicht festgeklebt, sondern es muss eine Rille in die Bronze reingetrieben werden und dann wird das überstehende Gold da reingeschoben und dann wird es wieder überschmiedet. Und das ist eben schon relativ tricky und dann noch mit diesen Bögen und das führt dazu, dass diese Himmelsscheibe eben in sich, wie du sagst, so ein bisschen unfertig, auch der Sichelmond, wie du sagst, der ist ja auch so ein bisschen ungestaltig. Das war ja auch der Impuls für Ralf Hansen, einen der Astronomen, zu sagen, hey, wenn man nur jetzt einen Sichelmond zeigen wollte, den hätte man doch schön elegant gemacht, aber der ist wirklich so plump, also und so komisch dick, also muss die Dicke wichtig sein. Und dann hat er erstmal nachgeguckt und ja, 4,5 Tage und kam dann erstmal auf diese ganzen Dinge. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wäre die Himmelsscheibe in Mykene oder in Babylon gemacht worden, also die handwerkliche Arbeit wäre um Längen besser gewesen. Also insofern merkt man schon, dass es dann, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, das ist dann so ein bisschen.
Ist das tatsächlich eins der Hauptargumente, warum man sagt, ja, sie ist hier gemacht worden und war kein Mitbringsel oder kein Reisegeschenk?
Ja, also es ist, das ist natürlich eines der Argumente. Also wie gesagt, einmal sind natürlich die Materialien wichtig, was ich vorhin schon sagte, die Bronze aus, Kupfer aus Österreich, Zinn und Gold aus Cornwall und die Technik vermutlich aus der Ägäis. Also die Kultur hier, Auniatitz, hatte Verbindung eben auch Richtung Schweiz, Richtung Österreich, Bayern, Richtung Cornwall. Das ist diese Glockenbecherkultur, die vorher war, spätsteinzeitlich, also spätneolithisch, die damals nach England gegangen sind, Stonehenge weiter betrieben haben. Über diese Connection kommt dann auch das Gold hierhin. Und wichtiger Grundpunkt jetzt für die lokale Fertigung der Himmelsscheibe ist auch noch, obwohl das dann auch erst die zweite Phase betrifft, dass diese Horizontbögen, die eben die Auf- und Untergangsbereiche der Sonne beschreiben, wenn man die Winkel übereinander nimmt, kommt man ja auf die geografische Breite, für die diese Aufgangsbereiche gelten. Und da stellt sich raus, der Winkel ist, glaube ich, 82 bis 83 Grad. Das ist ungefähr die Region um Magdeburg, 30 Grad nördlich, 30 Grad südlich. Also, und Nebra liegt ein bisschen weiter südlich, aber Nebra ist ja nur der Ort, wo sie deponiert wurde, auf einem Berg, der aber interessanterweise ja auch selbst eine horizontastronomische Funktion gehabt haben könnte.
Also hat Deutschland zwar damals schlecht gearbeitet, aber trotzdem ein ziemlich cooles Teil gebaut. Also ich finde das immer noch, also ich habe diese Auniatitzer Kultur, die hat mich am meisten fasziniert, weil man es ja immer auch so gewohnt ist, ja. So alles, was in der Vergangenheit, in der fernen Vergangenheit irgendwie an relevanten Dingen passiert ist, ist in Ägypten passiert, in Babylonien passiert, irgendwie die Götter sind alle in Griechenland rumgelaufen und so. Und bei uns war Wald und, keine Ahnung, Leute in Fellen, die rumgehüpft sind, drin. Und dass man jetzt auch weiß, dass es auch in dieser Region der Welt eine Kultur gab, die sich jetzt nicht unbedingt, vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar ist mit den Kulturen in Mesopotamien, Babylonien, aber trotzdem etwas ist, was, wo große Dinge passiert sind, wo Menschen gelebt haben, die ihre ganz eigene Sicht auf die Welt gehabt haben, ihre ganz eigene Kultur gehabt haben, die sich von anderen Kulturen unterschieden hat. Also das fand ich am faszinierendsten in euren Büchern.
Das ist ja eigentlich auch das Moderne, und das ist wichtig, was man auch wissen sollte. Das hängt ja mit diesem neuen Zeitalter der Bronzezeit zusammen, dass damals wirklich eine frühe Globalisierung eintritt. Das liegt ja daran, dass man für Bronze, die Bronzeherstellung eben nicht nur Kupfer braucht, sondern auch Zinn. Und Zinn war damals, oder man kannte damals nur wenige Stellen auf der Welt, wo man Zinn gewinnen konnte. Zum Beispiel das Zinn in Mesopotamien, also Babylon und dergleichen, das kommt alles aus Afghanistan, also weil man es dort nicht hatte. Insofern braucht es diese weiten Handelswege und diese Austauschnetzwerk, und das Zinn der Himmelsscheibe kommt ja, wie gesagt, aus Cornwall, das ist die zweite Quelle, die man hatte. Und jetzt eben, das sind dann Schiffswracks, die man gefunden hat, die ein bisschen später, 200-300 Jahre nach der Himmelscheibe sind, aber die an der levantinischen Küste geborgen wurden, die wirklich auch Zinnladungen, also die wirklich Rohstofftransporter waren, und wo man das Zinn untersucht hat, Isotopenanalyse, und eben auch feststellt, das ist eben Zinn, was tatsächlich aus England, aus Cornwall kommt. Also umgekehrt findet man in Europa in dieser Zeit dann blaue Glasperlen, die, das kann man auch chemisch untersuchen, und die entweder aus Mesopotamien, die einen und die anderen aus Ägypten kommen. Also es ist eine früh globalisierte Welt, wo die Leute auch zum ersten Mal durch Handel und durch diese Austauschnetzwerke reich wurden und wo dann eben Herrschaft entstanden ist. Und das wollen wir auch gerade zeigen, wo dann überall diese kosmologischen Ordnungen entstehen und wo es dann natürlich auch ein Austausch zwischen diesen Herrschern und diesen Eliten kam, weil die natürlich wissen wollten, wo kriege ich jetzt meine Rohstoffe her, und wenn die Quelle versiegt, wo habe ich alternative Wege. Man war natürlich hier interessiert, wie sieht es andernorts aus, welche Techniken, welches Wissen gibt es dort, und die Menschen waren immer schon sehr, sehr mobil. Und wie Harald immer so schön sagt, wir neigen wirklich dazu, unsere Vorfahren dramatisch zu unterschätzen. Also die intellektuellen Kapazitäten damals waren nicht geringer als die unseren heute.
Das, glaube ich, kann man so festhalten. Also wenn man sich nur ein bisschen mit der Geschichte der Wissenschaft oder der Geschichte allgemein beschäftigt, dann stellt man fest, dass die Menschen, wir wissen zwar heute, wir haben zwar mehr konkretes Faktenwissen über die Welt als damals, das lässt sich definitiv nicht bestreiten, aber abgesehen davon waren die jetzt keine blöden Wilden, die rumgelaufen sind. Also ja, ich würde doch gern weiterreden, aber wir müssen ja auch immer mal zu einem Ende kommen, weil wir noch ein paar andere Rubriken in der Folge haben. Aber wie gesagt, wenn ihr in der Hörerschaft gern was wissen wollt über die Himmelscheibe, dann schreibt uns, und wenn ich nicht oder Ruth nicht darauf antworten können, dann sind wir einfach so frei und fragen Kai, damit er uns das beantwortet, und Kai, wenn er Zeit hat, kann darauf antworten oder nicht. Ich habe zwei Fragen.
Also ihr könnt mich gerne einladen, dann ich kann dann immer gerne noch genau, versuchen.
Genau, kommst einfach wieder.
Ja, wir machen mal, wir müssen ja, wir haben ja.
Es war nicht so schlimm, also das,
eben. Das ist doch gut. Nee, also irgendwann wird's auch jetzt, wenn die Pandemie wieder ihrer Wege gegangen ist, wird es auch Hörertreffen geben in verschiedensten Gegenden Österreichs und Deutschlands. Und vielleicht ist irgendwie, wir haben immer überlegt, ob wir so in der Berlin oder Köln oder Frankfurt, aber vielleicht sollten wir gesagt, machen wir es doch bei der Arche Nebra in Wangen. Ja, da wohnt niemand in der Nähe, bis auf vielleicht 2, 3, dann ist es für alle gleich weit weg, und ein cooler Ort ist es doch.
Einen schönen Biergarten direkt unten.
Genau, es ist eine super, da gibt es auch den Himmelswege-Marathon, ja, wenn man laufend dort ankommen möchte, habe ich ein paar Mal schon gemacht, also vielleicht wäre das ein cooler Ort für ein Treffen, ja. Aber wie gesagt, dann kommst du natürlich auch dazu und gibst uns eine Führung durch die Arche Nebra und erklärst uns alles nochmal genau. Planen wir alles noch, aber zuerst haben wir noch Fragen. Ja, wir haben ja in unserem Podcast, beantworten wir immer Fragen zur Astronomie oder zu anderen Themen, die uns geschickt werden. Da ist, wie gesagt, alles drin, und ich habe jetzt mal hier, weil, wenn wir schon mal jemanden wie dich zu Gast haben, habe ich zwei Fragen rausgesucht, die mit weitesten Sinne mit Geschichte zu tun haben, und hoffe auf deine Expertise dazu. Die erste Frage, die stammt von Manuel, und das ist so eine Mischung aus, ja, Astronomiefrage und Geschichtsfrage. Er hat, wie er schreibt, zwei Fragen, die Ursprünge der Astronomie betreffend, ja, und fragt sich, wie es denn ist, wenn man sich in Menschen hineinversetzt, die vor der Erfindung des Teleskops gelebt haben, also nur mit freiem Himmel, mit freiem Auge den Himmel betrachten konnten, und will da wissen, ist es wirklich das Plausibelste, dass man dann annimmt, alles dreht sich um die Erde? Weil es ihm erscheint seltsam, dass die Planeten sind nur kurz zu sehen, die gehen auf, die gehen unter. Wie kommt man von dieser Beobachtung mit freiem Auge, aus dem, was man sieht, ohne das ganze Wissen, das wir heute haben, wie kommt man darauf, dass sich die Planeten um die Erde drehen? Also ist das das Plausibelste, was man sich denken kann, oder wäre es nicht anders noch plausibler? Also ich kann es astronomisch ein bisschen beantworten, aber vielleicht hast du irgendwie eine kulturwissenschaftliche Antwort, warum man am ehesten auf die Idee kommt, dass alles, die Planeten sich um die Erde drehen, wenn man früher zum Himmel geschaut hat?
Spannende Frage, und es ehrt mich, dass ihr mir die Beantwortung zutraut. Ich kann es spontan nicht sagen, muss auch sagen, ich bin ja kein Astronomie-Experte, das ist ja ganz wichtig. Also insofern, ich nutze es, aber es gibt ein Buch von Stefan Maul, der ist Althistoriker Mesopotamien und dergleichen, und der hat wunderbar die ich habe den Titel gerade nicht parat, die Sterndeuter, die Anfänge der Astronomie, aber auch der Divination, also das Lesen von Innereien und den Vögelflug und dergleichen beschrieben, eben das, was wir heute oft auch als Astrologie und dergleichen beschreiben, und eben gezeigt, dass das wirklich eine frühe Form der Wissenschaft gewesen ist, dass das auch eigentlich der Ursprung ist, also dass es nicht, wie sonst so oft gesagt wird, bei den Griechen liegt und dergleichen, und wie eigentlich auch die Anfänge der mathematischen Astronomie in dem Versuchen liegen, die himmlischen Zusammenhänge zu verstehen, weil man davon ausging, dass sie maßgeblich für das Geschehen auf Erden sind, weil es schicksalsbestimmende Mächte war. Die frühen Astronomen in Babylon oder wo auch immer dort standen im Dienste des Tempels, des Hofes, Vorzeichen, schlechte Vorzeichen oder auch günstige Vorzeichen entdecken zu können. Und dabei, bei dieser ganzen Beobachtung sind ihnen natürlich alle möglichen Dinge aufgefallen, und in diesem Kontext wäre dann natürlich auch eine Antwort zu suchen, wie die Vorstellung entstand, dass sich die Dinge um die Erde drehen.
Ja, also ich glaube, das ist also die ausführliche Antwort von dir, die hätte ich jetzt nicht geben können, aber ich glaube, da wird Roth vermutlich auch noch zustimmen und die Antwort erweitern können. Aber wenn man einfach nur dasteht und zum Himmel schaut, das Erste, was man sieht, wenn man so eine Nacht lang am klaren Himmel schaut, ist, man sieht, wie sich die Sterne in Kreisbahnen um die Erde bewegen. Also man sieht den Himmel um die eigene Position herumdrehen. Das ist das, was man frei im Auge am Nachthimmel sehen kann oder halt beschleunigt, wenn man gerne möchte, wenn man im Planetarium sitzt und die Kinder gern wollen, dass man die Zeit vor- und zurückdreht. Also
mit beschleunigter Zeit ist es wahnsinnig offensichtlich natürlich, aber ich finde auch so, für mich stellt sich das überhaupt keine Frage. Also ich finde es eher erstaunlich, dass wir dann drauf gekommen sind, dass es nicht so ist. Ja. Es schaut einfach wirklich, wirklich so aus. Es dreht sich einfach alles um uns herum. Und es dreht sich quasi schnell. Und dann kommt noch der Mond, ne, die Bewegung des Mondes dazu, die ein bisschen anders ist. Und dann dreht sich's nochmal alles ganz langsam. Ne? Also man hat diese verschiedensten um uns sich herum drehenden Muster, die da einfach zu sehen sind. Und das ist quasi, natürlich ist das der erste offensichtliche Rückschluss, dass das alles um uns herum passiert. Auch, man ist halt irgendwie gerne im Zentrum, ne? Also das ist, glaube ich, auch etwas sehr Menschliches. Wir sind im Zentrum, alles dreht sich um uns herum, ist doch klar, oder?
Ja, was sonst? Aber Kai hat vorhin anscheinend schon, du hast über die Divination gesprochen und hast anscheinend schon die zweite Frage von...
Ganz kurz nur, weil ich gerne deine Literatur, weil ich finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist ein wissenschaftliches Buch, aber trotzdem sehr, sehr gut geschrieben. Also Stefan Maul ist der Autor, und das heißt Die Wahrsagekunst im alten Orient, Zeichen des Himmels und der Erde.
Genau.
Erschienen bei C.H. Beck.
Ich wollte das Buch gerade nennen, weil ich habe es auch rausgesucht, weil nämlich die zweite Frage, die Manuel gestellt hat, die hast du schon beantwortet. Ja? Es hat schön gepasst, dass es hier um Wahrsagekunst geht, weil Manuel wollte doch wissen, er würde gerne wissen, ob es ein Buch gibt, das die Geschichte und die Techniken darstellt, wie man früher halt geschafft hat, das Wissen über den Himmel zu kriegen. Also insofern ist das schon eine Antwort drauf. Ich hätte natürlich auch das Buch hier, neue Buch von dir empfohlen und von Harald Meller, wo es eben, dass die Reise ins Universum der Himmelsscheibe, da steht sicherlich auch einiges drin über die frühe Betrachtung des Himmels. Also da kann man sich anschauen. Und ich überlege doch, ich habe in meinem Bücherregal auch noch einige stehen. Ich suche da noch was raus und schreibe es auch in die Shownotes.
Ich wüsste noch etwas, oder?
Ja, bitte.
Weil das Feld, in dem wir uns bewegen, ist ja die Archäoastronomie und die hat ja lange Zeit auch einen etwas schlechten Ruf gehabt, eben als sehr, sehr spekulativ. Das liegt einfach daran, dass wir ja hier mit zwei Wissenschaften zu tun haben, die sonst normalerweise relativ wenig miteinander gemein haben. Astronomen wissen eben relativ wenig über Archäologie und dergleichen und Archäologen umgekehrt wenig über Astronomie. Und das Problem bei all diesen frühen Deutungen, auch damals gab es ja diese riesen Bestseller von Fred Hoyle und anderen, Stonehenge Decoded und so, war ja oft, dass um jetzt astronomische Ausrichtungen festlegen zu können von bestimmten Megalithbauten oder dergleichen, muss man sie ja auch genau datieren können, weil wegen der Präzession der Erde, das wisst ihr ja besser als ich, verändert sich diese Himmelsperspektive immer. Also insofern muss man die erst wirklich genau datieren können und das ist ja meistens gar nicht möglich. Selbst bei Stonehenge ist immer noch die Frage, wann kommen die großen Steine dazu und das ist dann zwischen 200-300 Jahren und insofern war das immer sehr, sehr spekulativ und deshalb hatte Harald Meller sich damals, als sie jemanden gesucht haben, der die Himmelsscheibe astronomisch untersuchen soll, für den, wie er sagte, fantasielosesten Astronomen Deutschlands entschieden und das war eben Wolfhard Schlosser.
Der wird sich freuen über den Titel.
Nein, der hat sich wirklich, und deshalb, aber Schlosser ist große Klasse, der hat ja sogar ein Planetarium für Seelöwen gebaut, für Seehunde, um zu testen, ob die sich wirklich nach Sternen, an Sternen orientieren können. Schlosser hat ja damals auch sehr schön gesagt, als er das erste Mal die Himmelsscheibe sah, das Ding sieht ja aus, wirklich aus wie von Erich von Däniken eigenhändig vergraben. Und Schlosser hat, deshalb hole ich jetzt so ein bisschen aus, mit einem Archäologen zusammen, Jan Czerny, ein Buch gemacht, das heißt Sterne und Steine. Das ist leider nur noch antiquarisch oder in Bibliotheken.
Ich wollte das schon mal finden und kaufen, weil ich glaube, ihr habt es in einem eurer Bücher empfohlen oder
genau,
erwähnt. Und das wollte ich es mir zulegen und dann habe ich festgestellt, glaube ich, es ist nicht mehr wirklich gut zu kriegen.
Genau, das ist geht mir auch immer so. Ich greife dann auch immer auf Bibliotheksbände zurück. Es ist leider schwer zu bekommen, aber es ist meinem Eindruck nach in diesem Feld wirklich noch also eben sehr, sehr gut, sehr auch sehr unterhaltsam, weil er auch zeigt, auch astronomische Fähigkeiten gewissermaßen bei Tieren und diese Rhythmusgeschichten und Mond und was nicht alles. Und er macht das eben auch, er versucht es eben auch auf eine empirische Art und Weise. Zum Beispiel spannend fand ich dort, ist ja die Vorstellung, ab wann wissen die Leute eigentlich genau Bescheid über Himmelsrichtungen? Wo ist genau Osten? Weil die Sonne, die Aufgänge verschieben sich und dann hat er, weil prähistorische Gräber oft ja ausgerichtet sind auf eine Himmelsrichtung und dann hat er eben hunderte von diesen vermessen lassen und festgestellt, die sind tatsächlich alle irgendwie auf eine Gradabweichung von, was weiß ich, plus 2 Grad oder so, also extrem gut ausgerichtet. Also die Leute haben dann wirklich schon relativ konkrete Vorstellungen gehabt und es gibt diese Technik des indischen Kreises, mit der man bis auf 1 Grad Genauigkeit auch die Himmelsrichtung mit sehr, sehr einfachen Mitteln ermitteln kann. Und das macht Schlosser sehr schön in diesem Buch klar, dass selbst ich, der mit Astronomie eher wenig zu tun hat.
Kurzer Service-Hinweis, wenn ihr nach dem Buch sucht, kauft nicht das Buch Sterne und Steine, das von Barbara Neverla geschrieben wurde. Da geht's um Astrologie und Heilsteine. Ja, das ist nicht das, über das wir gesprochen haben. Ja, also ich werde weiterhin den Buchmarkt im Blick behalten und vielleicht finde ich ja mal irgendwie eine halbwegs günstige Ausgabe von dem Ding, weil das ist ja die, wie man früher, das interessiert mich genauso. Vor allem auch, das habt ihr auch in einem anderen Buch beschrieben, dieser indische Kreis. Also es ist ja wirklich erstaunlich, was man früher tun konnte und wie man, auch wie Eratosthenes hier den Umfang der Erde gemessen hat, ja einfach nur durch Gucken auf den Schatten und sehr viel kreatives Denken, ja. Also es ist extrem erstaunlich, wie gut die Menschen das, was ihnen zur Verfügung stand, damals einsetzen konnten. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Besser hätte man es gar nicht planen können. Für die zweite Frage. Und die zweite Frage kommt von, oh Gott, da fehlt genau der Name unten drunter, von wem der kommt. Die kommt von einem einer Person. Vielleicht schneide ich den Namen nachher noch.
Sicher.
Vielleicht schneide ich den Namen nachher noch rein und schneide das jetzt hier raus, was ich sage. Mal gucken. Aber es geht um genau das, was wir gerade gesprochen haben. Also die Frage lautet: Haben Sie als astronomische Wissenschaftler das Gefühl, dass die technische Entwicklung für die Forschung zu langsam abläuft? Ja. Also dass wir mehr wissen könnten, wenn wir bessere Technik hätten. Hier die Frage ist, gibt bestimmte Legierungen, die man braucht, um was zu machen, oder liegt es in der Finanzierung? Und das spielt ja ein bisschen auch in die historische Geschichte mit rein, weil wenn man sich denkt, wir haben ja vorhin gesagt, die Menschen damals waren nicht blöd, sie hatten nur die technischen Mittel nicht. Ja? Wenn die ein Teleskop gehabt hätten, dann hätten die vermutlich viel mehr rausgekriegt können, als sie konnten. Also vielleicht, ich weiß nicht, wer da jetzt am besten darauf antworten kann, vielleicht antworten wir alle kurz drauf. Sind wir zu blöd dafür, oder fehlt uns einfach nur die Technik und könnten wir viel klüger sein, wenn wir mehr Technik hätten?
Jetzt nur schwierig oder spannende Frage auch. Aus dem archäologischen Vergleich, oder was spannend ist, wenn man sieht, was technologische Neuerungen bringen können, dann ist die Archäologie dafür ein extrem gutes Beispiel. Die Archäogenetik, also die Möglichkeit, ein altes Erbgut zu entschlüsseln, also aus Knochen herauszuholen und es zu dekodieren, die ist ja immens geworden in den letzten 10, 15, 20 Jahren, und sie ist ja total billig geworden. Also damals hat das ja Unsummen gekostet, irgendwie ein Genom zu entschlüsseln, und heute ist das ja totale Routine. Und das ist ja tatsächlich wirklich so, dass wie eine neue Sprache, die wir gelernt haben zu entziffern, und wir kriegen so viele neue Informationen über die Mobilität. Bisher haben wir ja nur diese Beispiele gehabt, dass was ich vorhin erzählt hatte, dass zum Beispiel diese blauen Glasperlen hier gefunden wurden. Aber jetzt können wir tatsächlich sehen, auch durch Isotopenuntersuchungen, Zähne und dergleichen mehr, wo kommen die Leute her, wie sind sie migriert, die Mobilität war viel, viel höher, und da kommen ja ständig neue Entdeckungen, und das haben wir auch teilweise im Buch beigebracht, und da zeigt sich eben genau das, was wir vorhin schon gesagt haben, die Menschen damals waren viel, viel mobiler, und das sind Dinge, die wir vor 10, 20 Jahren nicht wussten. Und da nur noch nette Anekdote, weil im Magazin des Landesmuseums in Halle, wie in anderen archäologischen Museen, liegen, ich glaube, in grauen Archivkästen ungefähr 10.000 Skelette, oder können auch viel mehr sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Und da gab es immer diesen Impuls, meistens von der Politik zu sagen, ach, wozu braucht ihr die denn noch? Die könnt ihr doch begraben oder was auch immer, und dann können wir den Platz nutzen. Aber man hat gesagt, nein, wir müssen das natürlich weiter aufbewahren, auch Pietät und dergleichen mehr. Und das ist natürlich jetzt ein wunderbarer Schatz. Das ist all die ganzen Nature and Science Publikationen zur frühen Genetik, basieren auf diesen Knochen aus oder vor allem aus Halle und Umgebung, weil dort die Erhaltungsbedingungen extrem gut gewesen waren. Also der technologische Fortschritt kann immer Quantensprünge bringen.
Ja, es ist in der Astronomie nicht anders. Da werden auch extrem viele Entdeckungen gemacht, oder es werden viele Entdeckungen gemacht, extrem viele sind es vielleicht nicht, aber es werden Entdeckungen gemacht mit Daten, die schon uralt sind. Also ich lese immer wieder Forschungsarbeiten, und du hast dich auch schon darüber berichtet, Ruth, wo Leute halt irgendwas in irgendwelchen alten Datenbanken gesucht haben. Ja, der Satellit, der die Daten gefunden hat, oder das Teleskop, der Mensch, der das Teleskop geschaut hat, die Daten gesammelt hat, die gibt's vielleicht schon gar nicht mehr. Aber irgendjemand ist eine neue Art eingefallen, wie man die Daten interpretieren kann, oder hat eine neue Idee gehabt für ein neues Phänomen, nachdem man in solchen Daten suchen kann, und dann wird das oft gefunden. Ja, also das ist quasi jetzt nicht unbedingt die konkrete Antwort auf die Frage von Niklas, denn die Frage hat uns Niklas gestellt, wie ich gerade herausgefunden habe. Aber tatsächlich ist es, wie du Kai gesagt hast, sobald eine neue technische Entwicklung kommt, dann inspiriert die meistens jede Menge Ideen, und es geht schlagartig sehr viel weiter. Aber was hier, das schreibt Niklas auch, ist es oft eher so, dass die technische Voraussetzung in der Regel gegeben ist, aber es vielmehr an der Finanzierung liegt, die neue Erkenntnisse ausbremst. Und das hat natürlich auch was für sich, gerade in der Astronomie. Also wenn du einen Astronomen, eine Astronomin fragst, ja, was für ein Teleskop hättet ihr denn gern, um was rauszufinden, dann brauchen wir nicht lange, um zu erklären, ja, irgendwie 20 Meter Durchmesser, am besten auf der Rückseite des Mondes, und oder hier 100 Meter Durchmesser im Weltall schwebend. Also wir wissen genau, was wir gern hätten. Wir wissen vermutlich auch halbwegs, wie man es bauen könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass uns eine neue Technik fehlt, aber wenn wir dann sagen, was das kostet, dann kriegen wir es nicht. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich oft oder öfter ein Problem in der Wissenschaft, dass man die Technik nicht bekommt, weil man das Geld nicht kriegt, als dass man die Technik nicht bekommt, weil man nicht weiß, wie man sie baut. Oder siehst du das anders, Ruth?
Na, absolut. Also ich finde auch, also natürlich ist die Technologie irgendwie im Zentrum von vielen Entdeckungen, aber ich finde es auch, also erstens geht es meistens ums Geld und zweitens auch einfach um die Art und Weise, wie man etwas interpretiert. Und das ist ja auch das, was du vorher schon gesagt hast, ne, mit den Archivdaten, dass es oft geht man zurück und gar nicht so sehr technologiegetrieben, sondern ideegetrieben. Ne? Man hat irgendwie eine neue Idee oder eine neue Art, eine neue Herangehensweise, wie man etwas interpretiert und geht zu den alten, quasi technologisch veralteten Daten zurück und findet dann noch jede Menge neue Sachen drin.
Da hätte ich auch noch ein schönes Beispiel. Ich würde, wie du sagst, dieses Ideengetriebene ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und da nochmal mein Plädoyer für die blöden Fragen. Also dieses, ich glaube, einfach durch neue Fragen stellen, durch Austausch, Interdisziplinarität, dass einfach auch Leute miteinander sprechen, die es sonst nicht getan haben, die neue Perspektiven reingebracht haben. Und jetzt nur als Beispiel, weil es, glaube ich, auch vielleicht ganz gut passt. Wir hatten ja das letzte Buch beendet mit dieser spekulativen Reise, wie ein Prinz von Nebra, ein Angehöriger des Fürstengeschlechts, damals tatsächlich nach Mesopotamien gereist sein könnte. Und danach ist natürlich sehr viel Forschung betrieben worden, was wir jetzt im neuen Buch auch vorstellen, wo er längst gereist sein könnte. Es waren Mini-U-Boote in italienischen Grotten im Einsatz und dergleichen. Es war auch die Frage, wie kommuniziert er, was nimmt er mit? Und es gibt so die Spur des Bernsteins. Also Bernstein nur von der Ostsee damals. Und das war natürlich etwas, das... Damit konnte man Austausch betreiben zwischen den Eliten. Wir kennen Bernstein aus mykenischen Schachtgräbern und dergleichen. Und so kam man dann auf die Idee, jetzt nochmal nachzusehen, wo sind die eigentlich die ältesten Bernsteinfunde eben in Ägypten, Vorderorient. Und dann stellte sich heraus, man findet tatsächlich zwei Bernsteinperlen gefunden worden, schon vor 100 Jahren, im Gründungsdepot des Tempels von Assur, also der Hauptstadt des späteren Assyriens, und zwar genau um 1800 vor Christus, genau in der Zeit also, in der wir annahmen, dass jemand aus Auniertiz dort unten gewesen ist. Dann hat man sich auf die Suche nach den Perlen begeben und die sind tatsächlich noch im Berliner Museum und hat sie nochmal neu untersuchen lassen. Also wie gesagt, die sind seit 100 Jahren dort. Und dann hat man herausgestellt, es sind Bernsteinperlen von der Ostsee, die vor 3800 Jahren genau in dieser Zeit dorthin gekommen sind. Also auch Dinge, die in den Archiven, alte Daten, die dort schlummerten, mit neuen Fragestellungen dann einfach entdeckt wurden. Und insofern, also ich glaube, deshalb wichtig eben nicht nur auf neue technologische Entwicklungen setzen, sondern auch dran denken an diese riesen Datenmengen, die wir bereits haben und da mit neuen Fragen heranzugehen.
Irgendwann erfinden wir eine Zeitmaschine. Dank der Informationen von der Himmelsscheibe von Nebra, wie die...
Das kennt ihr ja, das ist doch das Lustige, weil jeder von denen, die mit der Himmelsscheibe zu tun haben, das ist ja die Standardsache, das immer gesagt, kann man damit Zeit reisen? Genau. Und Schlossers Antwort war ja immer, oh ja, der kriegt ja dauernd die Zuschriften und der sagt, über ihre Zeitreisetheorie sollten wir mal genauer sprechen, das ist höchst interessant. Rufen Sie mich doch bitte gestern wieder an.
Genau, aber wenn es doch mal stimmen würde, dann reisen wir zurück und schauen uns das alles an, wie es wirklich passiert ist. Ja, vielen Dank, Kai.
Gerne doch.
Kann allen.
Ich danke euch.
Ja. Und bevor du uns verlässt, ja, wenn ihr zuhört, ja, also es gibt noch wirklich viel, viel mehr über die Himmelsscheibe zu erfahren, als wir jetzt gesprochen haben. Und das ist auch was man erfahren sollte, ja. Also das ist ein Thema, das über das man Bescheid wissen muss, ja. Das ist so faszinierend. Also fahrt nach Nebra, fahrt nach Halle und besorgt euch die Bücher. Also das Griff nach den Sternen, das erste Buch von, das ist das neue Buch. Das erste Buch ist Die Himmelscheibe von Nebra, der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas von Kai und von Harald Meller. Und das neue Buch mit den Bildern, Griff nach den Sternen. Ihr könnt auch die anderen Bücher, die Kai mit Karel van Schaik über Anthropologie geschrieben hat, das fand ich auch. Ich habe das erste gelesen, das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Das ist auch ziemlich cool, wo man die Bibel jetzt quasi nicht religiös interpretiert, sondern anthropologisch. Das ist ziemlich cool. Und das neue Buch, da habe ich gerade erst angefangen, trägt den schönen Titel Die Wahrheit über Eva, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Also da geht es darum, warum ja die Frauen und Männer im Laufe der Geschichte ungleich behandelt worden. Also auch alles coole Bücher, die ich euch, ich empfehle das vierte einfach mit, auch wenn ich es nur bis jetzt nur die eine gelesen habe, aber vermutlich wird es auch gut sein. Also ich kann alle vier empfehlen.
Wir hatten ja gestern ein kurzes Vorgespräch und da hast du mir eigentlich das schönste Kompliment gemacht, weil du hast gesagt, du hast die Wahrheit über Eva, die Einleitung gelesen und dann hätte es deine Freundin sich sofort geschnappt
genau. Und
das gelesen. Also insofern.
Genau, die heißt auch Eva, die wollte die Wahrheit über Eva wissen, genau, bevor ich sie
lese. Genau. Herzliche Grüße an alle Evas, die uns hören.
Genau, ja. Also das, wie gesagt, ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, da habt ihr dann Links zu allen Büchern und Bildern und was wir sonst noch alles so besprochen haben und auch die anderen Bücher, die erwähnt worden sind, werde ich dann alles erwähnen. Ja, und mal gucken, wenn wir uns tatsächlich mal irgendwo in Nebra oder Umgebung treffen sollten, dann laden wir dich gerne ein. Kai, ich meine, du wohnst zwar ganz woanders, aber trotzdem, vielleicht kommst du dann trotzdem gerne dazu.
Ich fahre gerade nächsten Sonntag wieder in die Gegend, weil wir sind natürlich schon an neuen Buchprojekten dran und insofern, gerne.
Ja, gucken wir. Ansonsten treffen wir uns vielleicht mal irgendwo. Vielleicht gibt es auch mal in der Schweiz Treffen, wo du wohnst. Dann wir werden uns schon noch mal irgendwie hören oder sehen. Bin ich mir gerne. Sicher. Ja, vielen Dank, Kai.
Ja, gut. Ja, und auch noch mal.
Florian, genau. Herzlichen Dank.
Ziemlich cooles Gespräch. Also ich weiß nicht, ob du Wahnsinn. Schon, wie viel du vorher gewusst hast über die Himmelscheibe?
Nein, sehr wenig. Also halt, dass sie existiert, dass sie alt ist. Dass der Sternenhimmel drauf zu sehen ist, wie noch nie zuvor quasi zu der Zeit.
Die ersten beiden Punkte hätten darauf, was weiß ich, die Queen zugetroffen. Und der Sternenhimmel ist für nicht zu sehen, vermutlich. Es sind ja Tattoos, von denen keiner was weiß.
Ja, die Queen ist allgegenwärtig. Das ist einfach, ja. Nein, ich fand es wirklich sehr interessant. Es ist auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner, muss ich mal sagen. Wirklich,
auf jeden Fall.
Ja, das machen wir öfter.
Ich bin ja auch nur durch Zufall auf ihn gestoßen. Also das war was ich gesagt habe, dass ich das erste Buch über die Himmelscheibe so extrem beeindruckend fand, dass ich mich entschieden habe, es wirklich in meinem Blog nicht nur zu rezensieren, sondern wirklich, ich habe glaube ich eine 25-teilige Serie geschrieben. Ja, ich habe jedes Kapitel einzeln besprochen und das hat anscheinend dann auch Kai gesehen und hat mich angeschrieben und gemeint, dass er das ganz cool findet und so sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und seit irgendwie 3 Jahren oder sowas schreiben wir so regelmäßig hin und her und ja, jetzt dachte ich, jetzt kann ich doch
Ich finde auch dieses Interdisziplinäre sehr gut. Also es macht dann jetzt irgendwie vielleicht nicht so viel Sinn, wenn wir andere Astronomen und Astronominnen einladen. Also ja, schon auch vielleicht.
Das sind schon 2, das muss schon reichen.
Genau, das reicht schon. Aber ich finde es halt auch speziell interessant, wenn man mit Leuten redet, die halt dann was anderes machen, was zwar schon irgendwie damit zu tun hat, mit dem Universum, aber hat eh alles mit dem Universum zu tun. Aber das fände ich ganz besonders interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Erweiterung finde ich
toll. Ich habe ein paar interdisziplinäre potenzielle Gesprächspartnerinnen und Partner in der Pipeline, also nicht in der Pipeline, Kontakte, also noch nichts Fixes, aber es kann durchaus sein, dass in Zukunft immer wieder mal, also nicht jedes Mal und nicht ständig, aber immer wieder mal Leute, die andere Dinge wissen, als wir hier zum Reden kommen. Das ist der Plan.
Guter Plan.
Ja, und
jetzt kommt auch noch wer anderer zum Reden, oder?
Genau, jetzt kommt nämlich auch fast, besser könnte ich geplant, jetzt auch wieder passend, Neues von der Sternwarte geht ja wieder weiter und in dem Ausschnitt, dieser Rubrik habe ich mit Evi über die Einführung in die Astronomie gesprochen, was ja die Himmelscheibe ist, ja quasi die ultimative Einführung in die Astronomie. Und wir reden jetzt über die moderne Einführung in der Astronomie in Neues aus der Sternwarte, Neues von der Sternwarte. Und das hören wir uns jetzt an und dann schauen wir mal, wie sehr das mit dem zusammenpasst, was wir damals in der Einführung in der Astronomie gemacht haben. Wir reden wieder über das Astronomiestudium, oder das heißt wir, ich frage und Evi, die Astronomie studiert, antwortet mir, weil die macht es gerade, die kennt sich aus. Und wir wollen einen kurzen Überblick und Einblick geben in das, was in so einem Studium passiert. Und wir haben beim letzten Mal kurz so über die Eingangsphase gesprochen, festgestellt, dass man mittlerweile nicht mehr so allein gelassen wird als Erstsemester wie zu meiner Zeit noch und sind jetzt quasi am Anfang. Jetzt schauen wir uns mal eine Vorlesung im Detail an und nehmen natürlich gleich die, die relevant ist fürs Astronomiestudium, nämlich die Einführung in die Astronomie. Die habe auch ich in meinem ersten Semester gemacht, aber vermutlich war sie anders, als sie bei dir war, Evi.
Ja, hallo Florian. ja, ich weiß nicht, wie sie bei dir war.
Ja, wir sind in einem Hörsaal gesessen und da war ein Professor, der hat halt ich glaube eine Stunde, so zweimal die Woche, eine Stunde lang halt was erzählt. Und dann gab es einen Übungskurs dazu und das war's.
Ja, war bei mir jetzt nicht viel anders. Also es gibt die Vorlesung, wo quasi der theoretische Teil quasi erklärt wird. Und dann gibt es eine Übung dazu, beziehungsweise bei uns war das mehr ein Tutorium, wo du dann halt dann Übungsbeispiele auch durchgehst.
Ja, und das war schon eine Übung, war bei uns im Prinzip auch wie Vorlesungen, nur dass du halt dann irgendwann mal halt irgendwie ein paar Übungstests mit Beispielen rechnen hast müssen. Aber was ich gemeint habe, was der Unterschied ist, dass ja die Leute andere sind auf der Sternwarte. Also ihr habt ja vermutlich auch inhaltlich euch umorientiert. Also was war denn so der Inhalt bei dir bei der Einführungsvorlesung? So ein paar Themen, die es gab dort.
Ja, also wie der Titel schon sagt, ist es ja die Einführung in die Astronomie. Das heißt, da wird im Prinzip ein sehr breiter Fächer, da mal alles eigentlich von der Kosmologie bis zur Geschichte der Astronomie, im Prinzip wird da alles einmal angegriffen und durchgerackert oder durchbearbeitet.
Wenn das schon ein Unterschied zu meiner Vorlesung erinnern kann, die war jetzt nicht so breit. Ich kann mich nicht erinnern, da groß was über Kosmologie gehört zu haben oder über Geschichte der Astronomie, sondern es war wirklich nur so, ja, Koordinatensysteme und hier, wie ein Teleskop funktioniert und solche Sachen. Also, und Helligkeiten von so die ganzen, schon auch Grundlagen, aber jetzt wirklich so breit gefächert würde ich es nicht sagen, sondern nur Grundlagen.
Ja, kommt jetzt vielleicht darauf an, wie man Grundlagen und breit gefächert definiert. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass man da jetzt mal alles so ein bisschen streift und mal so einen Einblick einfach bekommt, was es alles ist eigentlich oder was die Themen sind. Weil ich glaube, also gerade am Beginn vom Studium hat jeder so ein bisschen so eine andere Vorstellung, was Astronomie oder Astrophysik ist. Und einer geht vielleicht mehr mit der Erwartung an, dass es hauptsächlich Beobachtung oder eben hauptsächlich Himmelsmechanik und ein anderer hat vielleicht eher Vorstellungen, die in Richtung theoretische Astrophysik gehen.
Also das war das, was ich jetzt auch noch fragen wollte. Also was sich auch viele denken würden, also dass wenn sie hören, man macht jetzt hier Einführung in die Astronomie, dann denken sie, okay, da steht man dann irgendwo draußen auf der Wiese im Teleskop und schaut zum Himmel. Das passiert ja nicht.
Nein, gar nicht. Ja. Nein. Also das ist alles quasi theoretisch, passiert alles im Hörsaal. Und ja, also man darf sich dann, Spektrallinien darf man sich schon anschauen. Also das wird einem schon gezeigt. Also ja, alles, was ihm zu diesem, das würde ich jetzt als Grundlagen bezeichnen.
Ja, also wie gesagt, in der Astronomie, man schaut schon irgendwann mal durch ein Teleskop, vermute ich mal. Also bei mir nicht. Also das lag nicht am Studium, das lag an mir. Also man schaut in der Astronomie durchaus durch Teleskope, aber es ist nicht so, dass man auf die Sternwarte kommt im ersten Semester und dann gleich den Himmel beobachtet und neue Planeten entdeckt und UFOs betrachtet.
Nein, gar nicht.
Hast du das gemerkt? Waren da Leute bei dir in der Vorlesung, die das gedacht haben, die enttäuscht waren, dass da nichts beobachtet worden ist?
Nein, das nicht. Aber du lernst dann halt natürlich viele kennen, die halt in ihrer Freizeit oder als Hobby dann eben ein Teleskop daheim haben, ein kleines, und da halt natürlich schon auch in der Nacht so Beobachtungen machen. Also man merkt schon, dass dann halt die Kollegen und Kolleginnen, dass jeder vielleicht einen anderen thematischen Schwerpunkt und daher vielleicht auch einen anderen Zugang zum Thema hat.
Das waren die Streber, die haben schon alles gewusst, mit ihren eigenen Teleskopen, oder?
Ja, genau. Das sind die Einzelstudenten gewesen.
Ach, ich habe auch kein Teleskop gehabt und habe, glaube ich, ein Einzel gehabt in der Einführung. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. Aber war es denn schwer? Ist dir die Einführungsvorlesung schwer gefallen?
Nein, das ist mir nicht schwer gefallen, nein. Also ich habe mich dann nur, ich war der erste Lehrgang, wo sie dann diese Multiple-Choice-Tests eingeführt haben und das war ein bisschen mein Untergang, weil ich den falsch verstanden habe und zuerst alles richtig hatte und dann komplett quer war, dass man irgendwie mehr ankreuzen musste und dann wäre ich fast durchgefallen. Das hat mich total geärgert, aber Also das wird dann alles mit dem Computer ausgewertet. Und also ich glaube, das ist der größte Unterschied zu deinem Studium damals, weil wir haben fast keine mündlichen Prüfungen. Es ist sehr viel eben Multiple Choice, gerade bei diesen Einführungsvorlesungen.
Die Einführung in Astronomie war bei mir auch schriftlich, soweit ich mich erinnern kann, aber das war fast die einzige im ganzen Studium, die schriftlich, eine zwei Mathe-Vorlesungen waren noch schriftlich. Aber ja, also wenn der Einführung in die Astronomie, da, die kann man folgen ohne Vorwissen, weil man gesagt, man hat ja in der Schule keine Astronomie, also
da. Ja, also gerade, ich denke mal, man bringt ja dem Thema schon von vornherein ein gewisses Interesse entgegen und hat auch eine Affinität, schätze ich mal, zu dem Thema und wird sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Und ja, und der Rest passiert dann eh in der Vorlesung, also da ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, da musst du dich großartig vorbereiten.
Gut, dann werden wir beim nächsten Mal auf den Hauptteil des ersten Semesters und des ersten Abschnitts, wie man da sich helfen kann vielleicht, also Tutorien und Lerngruppen und sowas, das schauen wir dann beim nächsten Mal an.
Gerne, ja. Bis dann.
Ja, jetzt sind wir wieder da. Kannst du dich noch an die Einführung erinnern?
Ja, doch. Eigentlich recht gut sogar. Also ich fand die toll.
Haben wir den gleichen Prof gehabt?
Ich habe sie beim Breger gemacht.
Ja, ich auch. Du, dann haben wir den gleichen, ja.
Und ich fand das eigentlich eine der besten Vorlesungen aus dem ganzen Astronomiestudium. Also sie war, es halt auch irgendwie der Vortragsstil war sehr angeregt irgendwie, ne? Also die anderen, naja, ich werde jetzt nicht sagen, dass sie alle Langweiler waren. Nein, wart ihr nicht.
Also, aber es, kommt drauf an.
Dadurch, dass er Amerikaner war, der Herr Breger, hat er ein bisschen eine andere Zugangsweise,
glaube ich. Es ist interessant, dass der Typ mit dem eigentlich deutschen Namen Amerikaner ist, der Breger. Yeah. Und dann gab es die Einführung Teil 2, hat jemand mit einem sehr amerikanischen Namen gehalten. Und der war, das war damals noch wirklich so, muss ich sagen, da kann ich mich doch gut dran erinnern, das war damals auch der sehr alte Hörsaal der Sternwarte, alles klein und sehr muffig. Und die Einführungsvorlesung Teil 2 war immer so im Winter noch abends. Das heißt, du bist da reingekommen aus der Kälte und es war sehr warm und es war wirklich eine der langweiligsten Vorlesungen ever. Und es ist mir das einzige Mal in meiner Uni-Karriere passiert, dass ich wirklich nicht so ein bisschen weggedämmert bin in der Vorlesung.
Mit dem Kopf auf den Tisch geknallt.
Nein, gar nicht, aber ich bin ein bisschen ganz hinten gesessen und ich bin wirklich tief und fest eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, ich habe Sachen geträumt und irgendwann bin ich aufgewacht nach einer Stunde und dann war die Vorlesung vorbei. Also wirklich, ich habe da wirklich geschlafen, wie bei mir zu Hause abends im Bett. Ja, also das ist, ja, das war mal.
Ja, das war wirklich schade. Ich meine, der Herr Jackson war wirklich ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch eigentlich und ganz bestimmt auch sehr, sehr gut in seinem Fachgebiet, aber
ja, halt 50 Jahre
früher. Er hat halt aus einem Buch vorgelesen.
Ja, und in der Prüfung hat man irgendwie Sachen in so einen Taschenrechner tippen müssen, wo dann irgendwie hinten ein Druckerband rauskam und so. Also es war alles, und die Rechnungen waren maschinengetippt auf Folie, die er mit dem Overhead-Projektor projiziert hat. Und wir haben zwar schon vor der Zeit studiert, aber so weit in der Vergangenheit war es auch nicht. Also das war schon alles eher so, vermutlich hat man so in den 70ern studiert, wie wir es da gemacht haben. Also,
an anderen Orten, ja.
Ja, aber wie gesagt, also es ist...
Na gut zu hören, dass sich da zumindest ein bisschen was verändert hat.
Ja, tatsächlich, ich habe auch, du liest ja, vermutlich wirst du halt noch kein Twitter gelesen haben. Du bist ja nicht so oft auf Twitter unterwegs. Also wir haben, also das, was wir hier machen dürfte, hat ja schon einige inspiriert, zumindest Fragen zu stellen über das Studium und wie man es macht. Aber immer wieder auch, hier hat uns jemand geschrieben, euer Podcast ist mit dafür verantwortlich, dass ich mein Abitur nachholen will, um mit meinen 33 Jahren doch noch in das Feld der Astronomie studieren zu können. Ja, also,
juhu!
Ja, also
viel Erfolg damit.
Ja,
also, wird sicher klappen.
Ja, also es freut uns, wenn wir, es freut uns, wenn wir dazu beitragen können, dass sich Menschen noch mal ein bisschen was trauen. Und wie gesagt, wer Fragen hat, wie das konkret alles abläuft und wie groß die Gefahr wirklich ist, dass man in der Vorlesung einschläft, schreibt uns. Alles Studienspezifische leiten wir dann gern an Evi weiter. Alle Fragen zur Astronomie schickt uns an fragen@dasuniversum.at. Alle sonstigen Kommentare, Hinweise, was auch immer, schickt uns an hello@dasuniversum.at oder schreibt das in unsere Telegram-Gruppe, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Da könnt ihr auch Sachen schreiben, mit anderen Hörerinnen und Hörern plaudern. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt uns Audiokommentare aufnehmen und schicken. Ihr könnt euch schicke Bilder anschauen, die Leute dort posten. Also da passieren Dinge, an denen man teilhaben kann. Wir machen, was haben wir, Anfang August haben wir, Ende Juli haben wir momentan. Wir zeichnen hier gerade alles,
wir zeichnen hier gerade alles vor auf,
weil wir jetzt in der Urlaubszeit dann nicht immer gemeinsam Zeit haben, um zeitnah die Podcasts zu machen. Also, wenn ihr das hört, ist jetzt so Ende Juli und ich bin auf Urlaub, du bist bald auf Urlaub, deswegen erübrigen sich die Hinweise zur Veranstalterin. Oder hast du jetzt im Sommer was, wo man dir mit deinem Planetarium zuschauen oder zu Besuch kommen kann?
Nee.
Nichts? Gut, ja, dann müsst ihr euch anderweitig amüsieren.
Sorry.
Ja, aber das wird es auch geben. Was ihr trotzdem dankenswerterweise getan habt, ja. Also wir sind auch immer ein bisschen hinterher jetzt mit dem Spenden bedanken, auch weil ja wir zeitnah nicht aufzeichnen, aber zumindest all diejenigen, die uns bis 22. Juni, der Tag, an dem wir das aufnehmen, etwas gespendet haben, bei denen bedanken wir uns natürlich herzlich. Und zwar waren das per PayPal, haben uns Christian, Kai Spenden zukommen lassen, Thomas zweimal, zwei unterschiedlich hohe Spenden am gleichen Tag, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber vielen Dank, Thomas, dafür. Und vielen Dank auch Markus für deine sehr großzügige Spende via PayPal. Und dann gab's noch eine Spende via Patreon von jemanden etwas, das sich Dark Energy Games nennt. Weiß ich, ob das jetzt hier Schleichwerbung ist oder nicht, aber Dark Energy Games unterstützt uns regelmäßig.
Soweit haben wir es schon gebracht.
Mit 5 €. Sofern es nichts komplett Verwerfliches ist, könnt ihr gerne Dark Energy Games, ich google das jetzt mal, wer weiß, was das wirklich ist oder ob es das gibt, nicht, dass das hier was Verwerfliches ist. Dark Energy Games ist ein Quiz-Channel for Live Events and Streams. Ja, meinetwegen, gerne. Ach, das ist von Skeptic's Guide to the Universe, also Pub-Quiz oder sowas. Ja, ja, probiert das aus, ja, also Dark Energy Games anscheinend, kann man Live-Quiz testen. Das klingt interessant, vielleicht machen wir das mal.
Ja, ich glaube, das war eh auch irgendwie angedacht.
Ach so.
Mal schon.
Ja.
Da gab es schon mal eine Kommunikation. Aber das ist Future Work.
Ja,
Future Games.
Auch immer. Jedenfalls vielen Dank, Dark Energy Games, für diese Spende. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Vielen Dank auch an alle, die uns immer nett Bewertungen geben bei Apple Podcasts, bei Spotify und uns dort abonnieren. Das hilft uns tatsächlich auch, wenn ihr sowas macht. Und es hilft uns auch, wenn ihr uns ganz altmodisch weiterempfehlt und Leuten, die ihr gern habt, sagt, dass sie das anhören können. Wenn ihr zufällig Jan Böhmermann kennt, ja, sagt auch dem, dass er sich den Podcast anhören kann. Der kann gerne auch was über Astronomie lernen. Das ist nicht schlecht.
Kann sicher nicht schaden.
Ja. Genau. Und im Universum haben wir feste Sachen im Universum, wir haben flauschige Sachen im Universum. Also es kann kaum fester werden als die Raumzeit oder so ein schwarzes Loch, ja, oder ein Neutronenstern und kaum flauschiger als eine intergalaktische Gaswolke. Also das ultimative Fest und das ultimative Flauschig findet ihr nicht bei Jan Böhmermann, das findet ihr nur hier im Universum. Und mit diesen Worten, sofern Ruth nichts mehr zu ergänzen hat.
Was soll ich dem noch hinzufügen?
Ja, dann beenden wir mit diesen Worten diese wunderschöne Folge über die Himmelsscheibe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Macht es gut. Tschüss.
Schönen Sommer. Ciao.